Draußen sind es gefühlt 83 Grad. Und anstatt am Strand oder im Park oder irgendwo in der frischen Luft zu hocken, hocken wir hier drin und reden über Filme. Und in denen geht es genau um das, was uns eigentlich so ein bisschen den Strand, den Park oder das schöne Wetter ein bisschen vermiest, nämlich Politik und Pandemie. Das ist wohl dann der Kreislauf des Lebens. Willkommen bei Kino Plus. Hallihallo da draußen, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Kino Plus. Heute mit Antje und mit Steven und natürlich mit mir. Und ja,
ich finde, Antje hat es gerade schön gesagt, du bist
das
so
war ein niederschmetternder Einstieg.
Positiv eingestartet in die Sendung. Wir haben alle Bock, weil ich habe nämlich keine Lust, genauso wenig wie Antje, bei den sommerlichen Temperaturen draußen zu sein, sondern lieber drin.
Ja.
Ich bin gerne draußen.
Ja, ich auch.
Immer.
Liebe Leute, was habt ihr zuletzt gesehen?
Ich habe doch gerade nachgeguckt. The Big Short, mal wieder.
Oh.
Und bin aber eingeschlafen, so für 20 Minuten. Das darf man bei dem Film nicht machen. Und dann kam ich nicht mehr mit. Ich kannte den Film, ich wusste, worum es geht. Aber beim zweiten Mal gucken jetzt mit den 20 Minuten Pause war ich.
Aber bist du eingeschlafen, weil du müde warst?
Ich war sehr.
Weil du ihn beim zweiten
Nein,
Mal
ich war fand. Extrem also, müde. Und dafür ist der Film nicht der richtige. Aber ich habe noch einen anderen gesehen, den ich sehr mag. Und das hat mich jetzt auch beim zweiten Mal wieder bestätigt, nämlich Apokalypse. Oh. Den, der wirklich von unserem lieben Freund Adolfo, von dem ja offenbar, wie er uns erzählt hat, nicht viel übrig geblieben ist in dem Film. Aber das macht nichts, denn der ist wirklich sehr charmant und sympathisch. Und ja. Den habe ich mir einfach mal wieder angeguckt.
Ich finde diesen Einspruch so geil, von wegen, los ihr Eimer, jetzt lassen wir die Schweine fliegen oder irgend sowas. Ja. Ey, ich habe den tatsächlich, gibt's den irgendwo gerade zu streamen?
Der war bei den 99 Cent Deals für Amazon Prime. Ich hatte halt überlegt zwischen dem und Our House, den ich auch sehr empfehlen kann. Das ist so eine ist eine Buchverfilmung über ein paar Teenager, die ja, ich sag mal, schwer erziehbar, / depressiv, / generell psychisch angeschlagen sind.
Das ist der deutsche Abend.
Genau, und sie ziehen alle zusammen in ein Haus.
Stimmt, war das nicht auch mit Janis Niewöhner?
Nee, mit dem anderen.
mit dem Herrn Dassler?
Nein,
mit dem
Fuck You Goethe.
Ach, ich weiß, wer
Von der Grüm.
Der den Proll spielt.
Genau. Und der spielt da eine sehr schöne Rolle. Generell, ich glaube, Our House werde ich auch noch mal gucken demnächst. Kann ich sehr empfehlen.
Herr Gittchen.
Ich habe diese Doku angefangen zu gucken von Zac Efron bei Netflix.
Oh.
Ist er bekehrt?
Wie
ist
das
er
heißt?
Nicht? Nein, er ist jetzt ein sehr großer, sag ich mal, Umweltschützer. Also er hat ja sozusagen angeblich, dass er die Story, die drumherum kursiert, Hollywood so ein bisschen in den Rücken gekehrt und ist so ein bisschen mehr, wie soll man sagen, bedachter, alternativer geworden in seinem Denken. Und das ist ja so eine, hat er so einen Typen kennengelernt, ich habe den Namen vergessen, Amerikaner, der auf Nachhaltigkeit setzt, ne, vegetarisch lebt, vegan und mit dem tourt er um die Welt. Und das sind beeindruckende Sachen. Die Serie ist mir leider Gottes zu amerikanisch. Ne, das ist so, auf Island backen sie dann Brot in der heißen Erde und es ist alles, oh, this is crazy. Oh, that's so great. Oh, Brad, amazing. Wo du sagst, okay, es ist gut. Ich finde es geil, dass sie das da machen, sozusagen die Ausdünstung der Vulkaninsel nutzen, um Brot zu backen in der Erde. Aber es ist jetzt nicht crazy und amazing und totally wicked.
Das ist am Ende einfach Brot.
Ja, und sie schneiden immer so Themen an, aber es wird nie zu Ende gedacht. Es ist dann doch häufig so eine Inszenierung eher von ihm. Weißt du, was ich meine?
Wie oft sieht man seine Brustmuskulatur? Oder seinen
also Bauch? In der ersten Folge siehst du sie zweimal.
Okay, reicht, guck ich.
Genau, aber der Typ, mit dem er da rumtut, der ist bestimmt noch mal 20 Jahre älter. Der ist aber noch fitter als Zac Efron. Also das, aber wie gesagt, fand ich jetzt, finde ich, also ich finde alles, was in die Richtung geht, was uns zu einem bewussteren Leben verhilft und wenn das der Haken ist, der das schafft, dann finde ich es gut. Ich finde sie einfach, es fehlt mir ein bisschen Tiefgang für das Thema. Und ich habe Paddington 2 geguckt.
Ja.
Gestern Abend aus Gründen, ich wurde von einer Gruppe Menschen gezwungen, denen ich nicht so viele Wünsche abschlagen kann. Aber ich habe mich total gefreut. Ich fand ihn so unfassbar gut. Und ich weiß noch, Ja, wir hatten ja in der Diskussion der
300. Genau.
Folge, haben wir es ja geschafft, zu dritt mit unserem Voto in dem Film noch in die Top 10 zu kriegen.
Nee,
hatten wir
nicht. Haben wir doch nicht.
Nee.
Aber das ist dann doch abge... Aber auf jeden Fall. Ein so geiler Film. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was ich gestern dachte, ist Hugh Grant, ne? Weil ich den ja auch so in Gentleman gefeiert habe. Ich finde diese schmierigen Bösewichter mit so einer kleinen perfiden Ader. Ich finde das super.
Die kann ja mittlerweile viel besser spielen als diese Strahlmann-Leute von früher. Besser.
Gut, man muss ja sagen, diese Strahlmann-Leute von früher hat er halt auch gespielen können, weil er halt noch 20 Jahre jünger war und da das halt irgendwie ankam.
Ja, aber er spielt, finde ich, also das, was Antje gesagt hat, ich finde, er spielt das richtig.
Ich mag's auch.
Aber
also ich finde seine schmierigen Rollen inzwischen auch sehr viel besser.
Aber man muss sagen, ich habe den vor, wie alt ist der Film jetzt? 2 Jahre, ne? Oder?
Nee,
der zweite Teil?
Nee, 3 oder 4.
Oder länger sogar schon. Da habe ich Interviews gemacht zu dem Film, sagenumwobene Interviews im Nachhinein, aus anderen Gründen.
Warum?
Eben zu Paddington 2. Die Geschichte habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt. Erzähl ich dir im Zweifelsfall in der Pause, das ist nichts für die breite Masse. Aber da ist mir Hugh Grant über den Weg gelaufen. Und ich hätte ihn fast nicht erkannt, weil er so von nahem doch sehr, sehr älter geworden aussieht.
Ja, aber wie alt ist er denn?
Der ist aber auch schon.
Ich find's so geil, immer wenn er auftaucht, irgendwie.
Ich kann gern googeln.
Ja, neben seinen Filmrollen, dann taucht er immer auf, weil er gerade ein neues Kind gekriegt hat. Mit irgendjemandem. Ist dir schon aufgefallen? Ich habe das Gefühl, er hat schon 35 Kinder mit irgendwelchen Leuten irgendwann gekriegt zwischen den Dreharbeiten.
Ne? Jetzt googelt bitte nicht nur, wie alt er ist, sondern auch, wie viele Kinder er hat.
Aber ich finde Paddington 2, solltet ihr ihn nicht kennen, das ist nicht nur ein Film für Kiddies, sondern. Für die,
60.
Für die Erwachsene, ja, guck mal.
60 oder 60 Kinder.
Erwachsene und die ganze Familie. Für mich eigentlich der beste Kinderfilm der letzten 10 Jahre.
Würde ich auch mitgehen.
Jo.
Bist du spontan nicht. Was war sonst noch?
Also der ist
also so vom Rundumpaket, was der vermittelt, was der an. Und das ist ja auch immer so eine, finde ich, eine entscheidende Sache, wenn ich jetzt so meine Kinder beim, sag ich mal, Filmeschauen beobachte. Wann denen was zu viel wird oder wenn irgendwas in einer bestimmten Intention stattfindet oder in einer Intensität dann auch, dass die halt auch dann da sitzen und dann irgendwie so, man merkt so richtig, die fangen an zu dampfen irgendwie, weil ihnen das halt jetzt gerade einfach eine Spur zu lang, zu hektisch oder zu aufregend oder zu spannend ist, so, ja. Und da finde ich, ist auch von der Taktung her
total, nee, und es ist alles nicht niedlich, ne, also nicht Pepper Woods niedlich, sondern es ist alles, also auch für einen Erwachsenen cool gelöst, ne? Also es ist alles nicht so nach dem Motto, jetzt passiert, weil die Kinder gucken, dürfen wir es jetzt nicht irgendwie so ausgehen. Ich meine, der landet im Gefängnis, der wird falsch beschuldigt, das sind ja 1000 Geschichten, aber ich find's großartig, auch diese Einsamkeit, dass er dann aus dem Gefängnis ausbricht, weil er zu Hause niemanden erreicht. Und ich finde ihn großartig. Genau, aber jetzt genug davon. Also Zac Efron und Paddington waren meine letzten Filme.
Wie viele Kinder hat er denn jetzt?
Ich guck Kinder, du erzählst.
Ja. Was habe ich gesehen? Ja, ich habe tatsächlich mich ein wenig im Rom-Com-Genre rumgetrieben. Ich habe ja im Zuge der Hausaufgabe Clueless nochmal gesehen, aber dann zum ersten Mal tatsächlich einmal Crazy Rich oder Crazy Rich Asians.
Mhm. Ah, cool.
Den ich als Same Same but Asian bezeichne.
Guck mal. Hugh Grant galt als ewiger Junggeselle, dann bekam er 5 Kinder in 7 Jahren. Also, ne, der könnt ihr jetzt sagen, was ihr wollt. Der Gätchen hat nicht getüdelt. 5 Kinder in 7 Jahren. Und ich glaube nicht von der gleichen Frau, wenn ich mal nachgerechnet habe.
Vor allem, ich meine, ne, Kind 1 und 2, sag ich, okay, da hast du halt mal nicht aufgepasst.
Ey, wie geil,
oder sonst was. Aber 3, 4 und 5, so, also wenn er es nicht vorgehabt hat, so muss ich sagen, war es schon ein bisschen unglücklich.
Ja,
bisschen unglücklich fand ich bei Crazy Rich Asians eigentlich nix. Außer, dass ich war irritiert, dass Ken Jeong halt einfach den Vater von Awkwafina spielt. Weil, tut mir leid, das passt für mich nicht, weil ich weiß, der eine, oder ich sehe halt, der eine ist Koreaner und ich sehe halt, die andere ist Chinesin. Und ich finde dann, da hätte man schon so ein bisschen drauf achten können, ein bisschen mehr Sorgfalt reinlegen können. Aber das ist ein kleiner Umstand, wegen dem ich jetzt diesen Film nicht irgendwie runterreden würde. Das ist eine romantische Komödie. Es hätte auch für mich gepasst, wenn es am Ende nicht ganz so happy ausgegangen wäre.
Der Lifestyle, den du ja selber lebst, wurde da dargestellt.
Das ist so das Ding, was ich mich gefragt habe. Ich habe mich gefragt, funktioniert dieser Film wirklich auch, wenn du das Ganze eine Spur tiefer ansetzt? Ja, also wenn es irgendwie so eine normale Mittelklassefamilie gewesen wäre, wo die Eltern vielleicht ja einfach ein, zwei Häuser haben und nicht irgendwie die größten Immobilienbesitzer oder Bauer oder Erschaffer in ganz Asien sind, so, ja. Also, wenn es einfach eine Spur tiefer gestapelt gewesen wäre, ob das dann auch so funktioniert. Aber ich glaube, nein, es funktioniert
nicht. Nein!
Das ist ja auch gar nicht das Konzept. Dann hast du ja einen ganz anderen Film.
Ja, aber ich finde dieses Konzept, dass eben da halt so die Superreichen sind. Und muss ich sagen, mein Mitgefühl hielt sich für diese Menschen echt in Grenzen. Und ich finde auch, sie werden eine Spur zu negativ dargestellt, so. Also, gerade dieser Cousin, der auch gleichzeitig irgendwie so ein Stand-Up-Comedian ist, tut mir leid, aber das ist ein riesen Arschloch in meinen Augen so. Und ich verstehe nicht ansatzweise, warum man dann am Ende, naja, was heißt, ich verstehe schon, warum die Frau das am Ende möchte, aber in so eine Familie, weiß ich nicht, da hätte ich mir doch dreimal überlegt, ob ich da heiraten möchte.
Das ist Liebe.
Ja, aber der Film macht halt einfach nicht so wirklich viel oder trägt halt nicht so viel dazu bei, dass man halt diese Figuren vielleicht auch nochmal irgendwann mit einem gewissen Verständnis betrachtet, so. Das ist halt alles irgendwie auf den Witz, den Humor und irgendwie die, weiß ich nicht, das Kreieren bestimmter Situationen ausgelegt, dass die halt eben dementsprechend schräg oder halt auch vielleicht mal streng oder eben unsympathisch sind. Aber ja, so ist es halt.
Aber muss wie ich finde, eine der schönsten Trauzeremonie-Aufmachungen, die ich im Film gesehen habe. Ich fand das schon sehr, 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 sehr schön.
Ich muss auch sagen, die Szene mit dieser Hochzeit, das war Schmalz, der mich auch berührt hat. Ja, also spätestens.
Aber dann ist doch alles ist doch wunderbar. Mehr will er ja auch.
Aber ich sehe trotzdem die Manipulation dahinter. Ne? Also ich meine, ich sehe da zwei weinende Gesichter, ich höre einen schönen Song und alles ist irgendwie emotional so aufgeladen. Und da merkst du schon so, die wissen schon genau, an welchen Schrauben sie drehen müssen, dass selbst einer wie ich jetzt irgendwie da sitzt und denkt sich, ach schön.
Aber das finde ich gut.
Aber gut,
wenn die Schrauben noch funktionieren, warum nicht?
Ja, eben, ich meine, wenn Paddington traurig in seiner Zelle sitzt, dann sind das auch die gleichen Schrauben.
Ja. Und dann habe ich mir aber tatsächlich als Gegen- oder Kontrastprogramm Isn't It Romantic auf Netflix angesehen. Kennst du den? Mit Rebel Wilson und Liam Hemsworth und Betty Gilpin und.
Ist das das Musical?
Da ist auf jeden Fall auch eine Musical-Szene dabei, glaube ich.
Oder? Da ist eine Musical-Szene am Ende dabei, ja.
Ach so,
ja. Aber das ist so eine Dekonstruktion der Romantic Comedy. Es geht um eine junge Frau namens Natalie, die ist Architektin und wird von ihren Büro-Mitangestellten eher so belächelt und auch für diverse andere Arbeiten missbraucht. Und die hat von ihrer Mutter eingetrichtert bekommen, Liebe ist eine Illusion. Ja, Menschen wie wir werden niemals wie Julia Roberts Pretty Woman sein so und auch ihren Prinz finden. Und dementsprechend lebt die halt und dementsprechend pessimistisch ist sie halt, vor allem gegenüber ihrer Freundin, die halt totaler Romantic-Comedy-Fan ist. Bis sie dann eines Tages in der U-Bahn überfallen wird und deswegen volle Kanne gegen so eine Stange knallt, wo ich mir gedacht habe, ach Leute, das kann jetzt nicht sein. Ja, also eine Frau, die ja irgendwie gegen die Stange geknallt wird, das soll doch nicht jetzt irgendwie lustig sein, nur weil sie etwas dicker ist, so, ja. Da war ich so ein bisschen skeptisch, ob dieser Film ansatzweise funktionieren wird, aber tatsächlich durch diesen Schlag wacht sie plötzlich in einer Art Romantic-Comedy-Welt auf, wo halt
Sitcom fast.
Ja, wo halt alles nach Lavendel duftet und alle Männer gut aussehend sind und ihr ständig Komplimente machen und wenn du irgendwas aus dem Fenster schmeißt, bedankt sich einer dafür und so Sachen und so fort. Und da muss ich sagen, habe ich gelacht. Und ich fand's echt lustig, mit welchen Klischees sie umgehen, wie sie damit umgehen, welche sie aufgreifen. Und dann habe ich gesehen, das ist ja der Regisseur von Final Girls. Und da war ich schon gleich ein bisschen erbauter, so, weil ich gedacht habe, ach cool, der versteht, wo er wie was durch den Kakao ziehen muss und wie er was, sag ich mal, durchschauen muss, damit es auch noch mal lustig wird. Nur am Ende muss ich sagen, hat er halt auch ein bisschen zu wenig Eierstöcke in der Hose gehabt, um das Ganze konsequent durchzuspielen.
Im Grunde wie bei Final Girls. Ich finde, die lassen sich super vergleichen. Nämlich, beide Filme wollen eine Dekonstruktion sein, sind das auch lange. Aber am Ende verwenden sie dann doch die gleichen Motive wie das, was sie dekonstruieren wollen. Und das finde ich super schade, weil ich mochte den auch lange und dachte am Ende, es ist ja am Ende doch eine Rom-Com.
Ja, aber wir wissen ja mittlerweile auch von Christian Alward, der uns ja erzählt hat, so ein bisschen wie das manchmal mit dem Final Cut ist.
Ja.
Dass du nicht immer unbedingt die Zügel in der Hand hältst. Ne? Also, weil ich finde es auch, er fängt ja anders an. Ne? Ich finde, an Rebel Wilson muss man sich immer so ein Ticken gewöhnen. Manchmal ist sie mir einfach zu brachial. Aber da finde ich die gut. Da ist sie sogar so ein bisschen zurückhaltender.
Ja, sie hält sich auch echt zurück.
Genau, also ist sie nicht so wie hier bei Pitch Perfect und sowas, wo die einfach immer nur reinrauscht. Cats brauchen wir jetzt nicht drüber zu sprechen. Wie gesagt, ich finde, er geht auch in die richtige Richtung. Und vielleicht wollte er ja auch anders sein am Ende, als er dann musste. Ne? Vielleicht haben sie gesagt, oh Gott, damit verprellt ihr wieder alle, wir müssen wieder zurück.
Aber ich musste sehr lachen, als Liam Hemsworth Saxophon gespielt hat. Weil da sieht man nämlich, dass es halt so absolut Playback ist und er es nicht richtig hingeschnitten hat. Und hab ich gedacht, okay, passt dann irgendwie auch noch rein. So, ja.
Die Hemsworth-Jungs haben es irgendwie mit Saxophon.
Ja.
Ich sag nur Ghostbusters.
Ach, stimmt, ja. Ach Gott.
Wo sehe ich mehr wie ein Arzt?
Ja, ist, aber ist nicht romantik?
Oder Saxophon höre?
Genau. Aber ist nicht romantik?
Vielleicht hätte das bei Miley Cyrus gelernt. Vielleicht hat er sich deswegen scheiden lassen.
Saxophon spielen?
Das kann ich jetzt nicht. Also da fehlt mir jedes Kommentar.
Du meinst, er hat so schlecht gespielt?
Dass sie sich hat von ihm scheiden lassen. Gut, okay.
Pause. Wir gehen kurz in die Werbung, versuchen diesen Spruch zu verarbeiten und melden uns gleich mit den Kinostarts der Woche zurück. Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Steven, Antje und mit mir. Und hier sind die Kinostarts.
Locker. Auf die Knie, Hände über den Kopf.
Zehn Flaschen. Das ist eine zum Ausdruck. Mit Drehverschluss.
Ja. Alle Infizierten werden erschossen.
Sie haben den Kerl, lass es gut sein.
Wahnsinn, wie es immer geschnitten ist.
Ja.
Also Atem ist faul.
Außer Atem ist faul, da hat sich ein Fehlbild eingeschlichen. Atem ist faul hatte ich eigentlich für diese Woche eingeplant. Da habe ich gemerkt, ich habe falsch einen Fehler gemacht und dementsprechend kommt der Film erst nächste Woche. Aber so ein Restbild hat sich, glaube ich.
Als Teaser.
Ja, als Teaser für nächste Woche schon mal eingeschlichen. So. Womit fangen wir an? Einem kleinen Ärgernis, würde ich sagen. Namens Bodycam. Habt ihr den gesehen, zufällig?
Ich habe ihn nicht gesehen.
Ein Horrorfilm, startet limitiert, handelt von einem oder beziehungsweise einer Polizistin namens Renee, dargestellt von Mary J. Sagt man Blige?
Blige,
ja. Die muss in einem Mordfall oder im Fall eines verschwundenen Polizisten ermitteln. Ihr Kollege wurde bei einer Verkehrskontrolle vermisst gemeldet und sie konnte noch einen kurzen Blick auf das Videomaterial, das hat man eben gerade am Anfang gesehen, auf das Videomaterial seiner Dashcam werfen und danach verschwindet dieses Material und sie weiß, dass irgendwas Schräges passiert ist, aber keiner will es irgendwie glauben und deswegen versucht sie jetzt auf eigene Faust zu ermitteln, zusammen mit ihrem Kollegen, was mit ihrem dritten Kollegen passiert ist. Und das Ganze ist ein Horrorfilm, der nicht so wirklich erklärt, warum die Dinge passieren, die in ihm passieren. Das hat mich schon mal ein bisschen enttäuscht. Das ist ein Horrorfilm, der versucht, das Thema Polizeigewalt mit einzuarbeiten, was auch leider viel zu offensichtlich und dann aber auch viel zu wenig irgendwie thematisiert wird. Gerade wenn man, sage ich mal, schon mal ein paar Horrorfilme gesehen hat, ist es leider nicht ganz so glücklich, wenn man halt schon weiß, okay, da ist der ein oder andere, wird so und so in Szene gesetzt oder der ein oder andere verdient natürlich ein bisschen mehr auf der Besetzungsliste. Dann kann man sich schon denken, warum der ein oder andere halt eben entweder so in Szene gesetzt wird oder halt ein bisschen mehr Kohle verdient oder überhaupt in diesem Film ist. Und hinzu kommt dann aber auch, dass das dann ein Horrorfilm ist, der meiner Ansicht nach zu wenig Plausibilität an den Tag legt, weil
aber ist
Dame
ja ist was Übernatürliches, oder?
Das will ich jetzt so gesehen nicht verraten. Was mich halt echt gestört hat, am Anfang nehme ich das noch mal hin, wenn es so einmal gezeigt wird, aber diese Dame hat offensichtlich, also diese Polizistin von Mary J. Blige, die hat halt offensichtlich nur Nachtschicht und das heißt, sie ermittelt nur nachts. Und das heißt, sie geht halt ständig in irgendwelche Wohnungen, die scheiß dunkel sind. Aber sie kommt nicht einmal auf die Idee, irgendein Licht anzuschalten. Und das macht sie auch nur, damit halt der nächste Schock- und Jumpscare-Effekt daraus geschält werden kann. Ich sag nicht, dass die Jumpscares da irgendwie verkehrt sind, aber sie sind schon echt mal nach Zahlen. Also ich habe den mit meiner Frau gesehen und wie ich es ja schon gesagt habe, sie ist dann, sitzt dann da und ist angespannt. Und in dem Moment, wo sie loslässt, weiß ich, jetzt passiert's. Und so ist es wirklich. Mhm. Ja, also sie entspannt sich, sie denkt, die Szene ist vorbei, in dem Moment, bam, kommt irgendwas reingeknallt so, ja, und sie krallt sich wieder an mir fest. Und in dem Moment muss ich mich dann auch erschrecken, obwohl ich mich gar nicht erschrecken muss, weil ich genau gewusst habe, dass es jetzt halt noch nicht so weit ist, sondern erst in dem Moment passiert. Und dieses Zusammenwirken von, wie gesagt, einem wichtigen Thema, was hier meiner Ansicht nach nicht gut ausgearbeitet wird, einem Horrorfilm, der mit den wenigsten Mitteln, die ihm möglich sind, irgendwie erzählt wird und dann halt auch noch so ein bisschen wenig überhaupt erklärt, warum er überhaupt stattfindet, kann ich als nicht empfehlenswert betrachten. Ja. Gut, womit wir bei einem weiteren Film sind, den ich nicht gesehen habe, aber den du, glaube ich, nur gesehen hast von uns beiden. Er heißt The Secret, das Geheimnis.
Ja. Genau, und basiert auf einer Doku, Schrägstrich, auf einem Bestseller, der sehr, sehr bekannt war, der auch prominente Unterstützer hatte, wie Oprah Winfrey zum Beispiel, die das auch sehr in ihrer Sendung promotet hat. Und das Buch ist ein Selbsthilfebuch. Das heißt, da wird unter anderem, um das mal ganz auf das ganz Grobe runterzubrechen, es geht um die Philosophie, wenn du positiv durchs Leben gehst, wird dir auch nur Positives widerfahren. Andersrum genauso, wenn du negativ durchs Leben gehst, wird dir nur Negatives widerfahren. Und das Ganze wird jetzt in eine Spielfilmhandlung gepackt, in der die von Katie Holmes gespielte Frau namens Miranda sehr viel Pech in ihrem Leben hatte. Ihr Mann ist bei einem Unfall gestorben, sie ist hochverschuldet, dann kracht während eines Sturms auch noch ein Baum auf ihr Haus, das dann zerstört wird. Und dann lernt sie einen Typen kennen, das Ganze so in typischer Nicholas Sparks-Manier. Und er versucht ihr dann zu eröffnen, dass das alles nur passiert ist, weil sie so negativ durchs Leben gegangen ist. Also ihr,
nachdem sie ihren Mann verloren hat und mir den Schulden hat.
Genau.
Wie heißt der Schauspieler?
Josh Lucas.
Ja, genau. Ah, ja, genau. Und das ist tatsächlich so die Handlung, wo man jetzt erstmal sagen kann, gut, so dieses, wenn du positiv denkst, passiert dir auch positiv. Das ist ja erstmal so eine typische Filmhandlung, wenn man es nicht ganz so krass sieht. Also ich meine, kann man ja auch irgendwie verstehen. Ich vergleiche das gerne mit einem Bewerbungsgespräch, wenn ich negativ in ein Bewerbungsgespräch gehe und denke, ich kriege den Job eh nicht, kriege ich ihn auch nicht. So als selbsterfüllende Prophezeiung.
Der Boomerang des Lebens.
Eben, genau. Aber hier geht das halt, hier ist das anders. Ich nenne mal eine Szene, da sitzt die Familie so um einen Tisch rum und draußen stürmt es und sie haben aber nichts zu essen. Sie haben irgendwie nur so Fertigfraß zu essen und die Kinder wollen aber unbedingt Pizza essen. Also denken sie alle ganz fest an eine Pizza und es steht ein Pizzabote vor der Tür. Das ist die Art und Weise, wie das Buch hier auf eine fiktive Handlung übertragen wird. Und es wird auch nicht aufgelöst, dass vielleicht der Typ das gemacht hat, so um ihr zu veranschaulichen, wie es funktionieren kann, sondern es wird halt einfach so dargestellt, als wäre das wirklich der Effekt von positivem Denken. Und diese plumpe Art und Weise zieht sich halt durch den ganzen Film.
Schade.
Und es ist ganz, ganz unangenehm, sich das so anzugucken. Also die Szene gerade, wie ich sie beschrieben habe, es klingt ja schon unangenehm.
Aber
so ist es halt die ganze Zeit.
Okay, aber leidet es jetzt nur an der Plumpheit oder ist man vielleicht auch selbst einfach zu zynisch,
nein,
um sowas an sich ranzulassen?
Nein, nein, also irgendwann, wenn dann diese typischen Verweise auf Religion und das Ganze kommt, weiß man dann, wo das hingeht. Das ist dieses typische christliche Kino, nenne ich es mal, das ja in den USA auch eine riesige Fangemeinschaft hat. Aber ich glaube, wenn man da nicht drin ist und dann nicht sowieso für empfindlich
aber
ist, dann
er ist keine fiktive Figur,
nee,
ist eine reale Figur.
Genau, es gibt ihn
die
schon.
Die sich Katie Holmes verliebt.
Genau.
So deutlich das
genau,
jetzt,
es
ne?
gibt ihn schon, ja. Und wie gesagt, er ist halt wiederholt das halt immer wieder. Denk positiv, dann widerfährt dir was Positives. Denk an Gott, der hat das so gewollt.
So, weil ich habe nämlich den Trailer gesehen und habe versucht zu verstehen, worum es geht, ne? Und dann, ich habe auch immer nur die Ausschnitte, wo Josh Lucas dann hier irgendwas mit den Kindern macht und dann auch mit der Pizzabude. Und das wirkte so, als wenn er so ein Evan Almighty ist. Weißt du, was ich meine? Also so Steve
oder sie,
Carell, so eine gottgleiche Figur.
Ja, genau.
Die,
wie so ein
die,
Engel einfach,
ja, genau, der ihr vorgesandt wurde, weil sie so, also ich hatte so verstanden, sie hat ganz viel Pech.
Mhm.
Und jetzt sagt das Schicksal dazu, dass du viel Pech, wir schicken dir einen Engel, der bekehrt dich und verschwindet dann am Ende wieder und sie ist dann mit dem anderen Typen zusammen.
Und das ist eine super Beschreibung, denn es ist so aufgemacht, aber es soll alles echt sein.
Ach so, mit dem Dilemma, dass sie sich noch in den Engel verliebt. Und der zum ersten Mal seine Gefühle kennenlernen muss.
Meet Joe Black,
die er vorher noch nie
der hatte. Teufel.
Im Grunde eins zu eins die Handlung von Buddy. Von Bully Herbig. Das war doch genau die Handlung.
Ja, oder Heaven Can Wait, ne?
Ja, genau.
Ja, ja.
Achso, also, okay, also, aber sie verliebt sich in Josh Lucas und die kommen auch zusammen, können wir jetzt ja sagen, weil das ist ja. Oder?
Also. Es ist die typische Romanzenanlage.
Das kannst du nicht sagen. Das wäre vielleicht etwas.
Er hat ihn ja nicht mal gesehen. Das war ja eine vage Vermutung.
Ja, ja, genau. Aber selbst wenn du. Also diese Vermutung lassen wir jetzt einfach mal so im Raum stehen.
Aber du kannst doch ganz ehrlich, wenn du einen Nicholas Sparks-Film hast, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Paar am Ende zusammenkommt, relativ groß.
Ja, wenn du einen Nicholas Sparks-Film hast. Und auch wenn dieser Film wie ein Nicholas Sparks-Film anmuten mag.
Ist es ja nicht. Okay.
Aber ich habe am Anfang ja gesagt, dass es genauso funktioniert wie Nicholas Sparks.
Ja, genau.
Okay.
Ich hab's laut gedacht.
Was würdest du denn jetzt sagen, wenn man mal so ein bisschen was Kitschiges haben will? Ist das okay? Kann man das machen?
Also,
oder?
Wenn man dem Film Gutes will, dann kann man sagen, es ist halt ein filmischer Glückskeks. So, man kann sich das angucken, kann sich vielleicht ein bisschen inspirieren lassen, bla. Wenn man dem Film
aber
Böses,
da kommen wir ja direkt zur Message.
Genau.
Wenn du etwas Positives willst,
richtig,
ist der Film positiv.
Aber wenn man dem Film Böses will, kann man halt sagen, die Filmemacher folgen einer Agenda, eine religiöse Agenda, und dann finde ich das alles schwierig.
Okay.
Deshalb, ich fand den ganz unangenehm.
Aber wie ist das denn mit der Dokumentation und dem Buch? Sind die auch so, sag ich mal, Agenda gefärbt?
Ja, weil sie meinen, da haben halt Wissenschaftler Kommentare abgegeben und vermeintlich bewiesen, dass wieder die Zusammenhänge sind. Also das haben nicht, hat nicht irgendeine Frau alleine geschrieben, also die Autorin ist eine Frau, aber sie hat sich halt wissenschaftlichen Input geholt. Und da frage ich mich, wie wissenschaftlich ist der? Also das Buch ist dafür verschrien, dass es sehr pseudowissenschaftlich ist und eigentlich so in Richtung Esoterik, Scharlatanerie geht.
Mhm.
So. Und ich finde, das aber merkt man halt
gesagt,
im Film an.
Hast du hier Celestines Prophecies gelesen?
Nee, gelesen nicht. Ich habe aber reingeschaut, um da ein bisschen Vergleiche zu
ziehen. Weil da ist ja genauso. Da geht es ja darum, dass du ein Energiefeld mit dir trägst.
Mhm.
Und wenn du anderen Leuten begegnest, verschmelzen die Energiefelder und da, wenn das positiv aufgeladen ist, so ist das ja hier.
Mhm.
Dann doch lieber Donnie Darko, würde ich sagen. So,
ja.
Kommen wir zum nächsten Film. Und der ist eine kleine Mogelpackung. Und es ist sehr offensichtlich, warum er jetzt erst zu uns kommt. Denn dieser Film ist tatsächlich schon. Ja, 7 Jahre alt. Er stammt aus dem Jahr 2013. Er wird hierzulande Pandemie genannt, hieß im Original aber mal The Flu und kommt aus Südkorea. Und ja, passt jetzt halt in die Zeit wie Arsch auf Eimer. Es geht nämlich hier um eine Vogelgrippe, die in einer kleinen Stadt, die sich in der Nähe von Seoul befindet, also der Hauptstadt befindet, von einer Vogelgrippe-Epidemie heimgesucht und die sich schnell ausbreitet, die irgendwie auch mutiert ist und die diese Stadt halt komplett ins Chaos stürzt, aber auch gleichzeitig die Regierung vor etliche Fragezeichen und dann auch eine gewisse Hilflosigkeit. Hast du gesehen? Habe ich gesehen? Du hast ihn gesehen? Hast du ihn gesehen?
Nee.
Ich muss sagen, ich fand's tatsächlich, als ich ihn jetzt gesehen habe, habe ich gedacht, ach guck mal, der hat sich dabei schon von Train to Busan ein bisschen inspirieren lassen. Aber ja, nein.
Look her, ne?
Aber nein, Train to Busan war halt 3 Jahre später. Train to Busan hat sich wahrscheinlich von dessen Ende hier ganz gut inspirieren lassen, ja. Und der ist natürlich schon eine ganze Spur reißerischer, als es jetzt zum Beispiel zuletzt unsere Kollegen von Slöborn gemacht haben. Aber ich bin Fan von den ganzen Leuten da. Ich muss sagen, er sieht nicht schlecht aus. Er schafft es, ein paar wirklich miese Szenen wirklich sich schlimm anfühlende Situationen aufzubauen. Aber ja, ist halt typisch, sag ich mal, asiatisch, auch sehr pathetisch und suhlt sich da schon gerne mal in dem dick aufgetragenen, großen, von Musik unterstützten Momenten. Ich muss aber trotzdem sagen, ich hatte ein fasziniertes und auch zum Teil verängstigtes Erlebnis.
Ich fand ihn auch ganz okay.
Ja.
Also, es ist, was du gerade sagst, es ist typisches jetzt gar nicht mal, doch, natürlich auch asiatisches, aber typisches Katastrophen-Blockbuster-Kino.
Genau.
Also man wird, wenn man den Film sieht, fühlt man sich jetzt nicht unbedingt besser, was Corona angeht, sondern man denkt, oh.
Ja.
Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde ja, das, was ich da jetzt auch gesehen habe, was du auch gesagt hast, ich finde, das können sie schon. Also auch diese Massenszenen, Panik. Und ich fand es ja auch in dem Gespräch mit Christian und Adolfo, was sie auch nochmal gesagt haben, dass es ja wirklich um die menschliche Komponente geht. Ne? Es geht ja nicht darum, was so ein Virus dann an, das sieht ja bei ganz vielen Viren, ob das Outbreak ist oder der hier gleich aus, was da im Effekt passiert oder auch bei Slöborn. Aber ich finde es halt so spannend zu sehen, was die Menschen untereinander, miteinander machen. Und das ist ja immer noch das Erschreckendste. Also auch in unserer Zeit, zum Glück haben wir keine tödliche Taubengrippe wie in Slöborn oder Vogelgrippe wie hier, sondern wir haben etwas Ähnliches, was auch viele Todesopfer gefordert hat. Aber ich finde es, also mich beängstigt das immer wieder. Und das finde ich, wenn ein Film das schafft, zu sehen, wie krank wir Menschen eigentlich sind untereinander im Verhältnis miteinander.
Ja, das Problem.
Aber das schafft er nicht?
Ja, das Problem, ja doch. Also ich meine, er zeigt halt schon auch, sowohl versucht er die kleinen menschlichen Dramen zu zeigen und dann aber auch schon dringt er in die politische Ebene vor.
Okay.
Wo halt irgendwie entschieden werden muss, was machen wir jetzt, wie sperren wir sie ein und wie versuchen wir jetzt die ganze Situation in den Griff zu kriegen und wie weit gehen wir, um eben den Rest des Landes nicht irgendwie infizieren zu lassen, weil alle Welt schaut jetzt gerade auf Korea und wie sie halt eben dieser Seuche umgehen. Ich finde, der Film profitiert schon natürlich davon, dass wir jetzt gerade halt in vergleichbaren Zeiten leben.
Ja, und ja, klar, also deswegen jetzt auch
der. Ja, also hätte ich den vor, weiß ich nicht, hätte ich den jetzt vor 4 Jahren gesehen zum ersten Mal, hätte ich gedacht, ja, das ist ein solider Katastrophenreißer so. Mit dann aber auch, muss man leider sagen, fand ich schon ein paar anstrengenden Figuren. Also die Figuren waren jetzt nicht unbedingt so die, mit denen ich komplett mitgegangen bin. Zumal, weil es halt auch mal sehr, sehr hektisch ist und, aber da gab's dann so Szenerien. Ich habe jetzt vor einiger Zeit, war ich an einer Stelle in einem Videospiel namens Last of Us 2. Du hast es vielleicht auch gesehen. Mhm. Da gibt es eine Szene, da kommt man auch in ein Footballstadion, wo man sieht, das war halt auch mal da, um Leute in Quarantäne zu packen oder halt irgendwie so die Quarantäne irgendwie zu regeln. Und das ist hier in Pandemie tatsächlich, gibt's einen Shot, der ist fast 1:1. Echt? Also ja, ja. Also das fand ich schon irgendwie cool, dass man halt über den Globus verteilt so gewisse Vorstellungen hat, wie es dann irgendwie ablaufen wird und wie man versucht, irgendwie die Situation in den Griff zu kriegen. Und das hat mir gut gefallen. Also die Bilder sind toll und es gab einen echt niederschmetternden Moment. Ich sag nur hier Schrottpalatzkralle, wenn du weißt, was ich meine. Also da musste ich schon schlucken. So, das war nicht so, wo ich gedacht habe, ja, wer weiß, ob nicht. Ich will es dir nicht erzählen, guck's dir noch an. Also, aber
was denn mit Peninsula eigentlich?
Kommt noch. Aber
der hat ein Release-Date?
Der hat doch schon jetzt da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, der hat jetzt in 5 asiatischen Ländern ist er gestartet und hat da doch relativ ordentlich eingespielt, so, also es schon wieder ein bisschen Hoffnung gibt, dass es wieder besser werden kann. Ja, Pandemie oder auch The Flu ist für Fans des koreanischen Katastrophenkinos auf jeden Fall einen Blick wert, denn man kriegt auch so bekannte Gesichter wie zum Beispiel Don Lee zu sehen, den aus Train to Busan, Ma Dong-seok, wie er heißt. Und auch noch den ein oder anderen, sag ich mal, Darsteller, den man schon ein paar koreanische Filme gesehen hat, wenn man sich denn für die Filme begeistert. Und ansonsten, ja, gewinnt der Wenn dann halt durch eben die Aktualität, durch die Situation. Aber wie Antje schon sagte, er macht jetzt halt nicht auch wirklich Hoffnung. Nee. Beziehungsweise er sorgt nicht für die allzu gute Laune, ja.
Womit sich der Kreis schließt zu deiner Anfangsmoderation.
Womit wir dann auch bei der US-Politik werden.
Ja.
Ja, denn um die geht es tatsächlich in Irresistible. Ein neuer Film oder der zweite Film von dem ehemaligen Daily Show-Host
Jon Stewart. Ein absolut geiler Typ, ne? Also wenn es um, also die Heute-Show ist ja toll mit Olli Welke, aber Jon Stewart hat das natürlich auch zu einem unfassbaren Level getrieben in Amerika. Ne?
Ja, ja. Ich versuche es schnell runterzubrechen. Hier geht es um einen Wahlkampfberater, sage ich jetzt mal, ja, der Demokraten, der in einer ländlichen Gemeinde namens Dierlaken einen ehemaligen Soldaten entdeckt über YouTube, der halt eine flammende Rede hält, unter anderem auch zum Thema Integration. Und er ist jetzt davon überzeugt, dass wenn er diesem Mann dazu verhilft, Bürgermeister in Dierlaken zu werden, als Demokrat, dass daraufhin die Demokraten ein bisschen mehr Kontakt zu der ländlichen Bevölkerung, zu dem Rural Country oder wie sie es nennen, zum Kernland wiederherstellen können. Also er versucht halt mit dem Sieg oder mit ihm als Bürgermeister wieder ein bisschen mehr Punkte bei der ländlichen Bevölkerung für die Demokraten zu sammeln. Und das Ganze führt aber halt dazu, dass seine Erzfeindin, der Republikaner, eine ebenso politische Beraterin namens Faith Brewster, dargestellt von Rose Byrne, dass die eben auch in dieses Kaff kommt und dann ein, wie soll man sagen, politischer Kleinkrieg entbrennt. Ja, das war's, oder?
Ja, genau, so ist es.
Ja. Und jetzt, komm, ihr dürft.
Ja, also ich finde, man, also um diesen Film so zu verstehen, wie er auch gemeint ist, ne, muss man, glaube ich, sich einmal Jon Stewart angucken, was der ja jahrelang betrieben hat in der Daily Show. Ne? Also hat er versucht, das politische Parteiensystem in Amerika und auch die Politik an sich zu entlarven und ad absurdum zu führen und den Spiegel vorzuhalten. Ne? Und das, finde ich, macht der Film gekonnt auf eine sehr spannende Art und Weise. Ne? Also, weil diese ganzen Wahlkampfhelfer, diese ganzen Wahlspenden, dieses ganze Rumgetingel, was die dann für Pläne haben, wo sie glauben, wo sie noch Punkte sammeln können. Das ist ja genauso, ne? Also auch diese Inszenierung der Amerikaner aus jemanden einen Helden zu machen, der größer strahlt als das, was er eigentlich ist. Was, ne, also so eine Galionsfigur zu schaffen für eine Bewegung, das ist ja bei den Amerikanern immer so. Also das macht ja auch Ellen DeGeneres in ihrer Show. Da lädt sie irgendwelche Leute ein, die irgendwas gemacht haben und dann werden das die Superstars. Die Besetzung ist auch großartig. Steve Carell.
Rose Byrne.
Rose Byrne, ne? Also Chris Cooper. Großartig. Und Steve Carell verfällt ja so, wieder so in seinen alten Rhythmus, ne? Finde ich, in dem Film. Also er hat ja viele ernste Rollen zwischendurch gespielt, aber er verfällt jetzt in das. Und das meine ich nicht negativ, sondern das kann er ja auch, ne? Diesen tollpatschigen Trottel, den man sympathisch findet. Ich fand ihn gut.
Ja?
Ja. Also ich fand ihn gut.
Ich auch. Ich mochte ihn sehr. Ich fand sehr witzig, dass ich hatte halt ein bisschen geschaut, wie der so in den USA angekommen ist.
Nicht so gut.
Und kam da nicht so gut an, aber ich habe mir so ein paar Reviews durchgelesen, die sehr ähnlich waren zu den Reviews zu Vice. Der zweite Mann von Adam McKay, wo ich so dachte, ja, irgendwie steckt da schon sehr viel drin, weil beide Filme im Grunde zeigen, guck mal, wie blöd ihr seid, dass es so weit kommen konnte. Und das mögen die US-Amerikaner nicht so, dass man ihnen sagt, wie doof sie sind.
Es mögen vor allem nicht die Medien so, die halt gedacht haben, sie hätten sich auf der guten Seite des Kampfes beteiligt oder für die gute Seite gekämpft. Und dieser Film stellt eigentlich so ein bisschen klar, ey Leute, es gibt hier keine gute oder keine schlechte Seite. Ihr habt alle dafür gesorgt, dass wir jetzt hier in so einem Schlamassel stecken, so. Und da kann sich keiner irgendwie von freisprechen. Genau. Und da kann ich auch verstehen, warum sich da einige Leute nicht so wirklich abgeholt gefühlt haben.
Und deshalb, ich würde die Filme von der Machart überhaupt nicht vergleichen. Ich finde, der ist ein bisschen konventioneller inszeniert als Weiß jetzt. Aber ich hatte trotzdem sehr, sehr viel Spaß. Und ich finde, mich hatte der Film im Grunde schon direkt mit dem Vorspann, als er ganz viele ehemalige Präsidenten, / Präsidentschaftskandidatinnen und Präsidenten gezeigt hat, so im chronologischen Verlauf. Und am Ende war dann Bill, alle wurden gezeigt, so in der Interaktion mit den Wählern und oder potenziellen Wählern. Und am Ende sieht man einfach nur ein Bild von Donald Trump, wie er noch nicht mal in der Lage ist, einen Teller Spaghetti zu essen. Und da hatte er mich eigentlich in dem Moment schon, weil ich merkte, ah, okay, ihr geht so über den Weg. Und ich finde, er hat sehr schöne Pointen. Ich liebe das Zusammenspiel zwischen Carell und Byrne, die ich sowieso beide wahnsinnig gerne mag. Also,
der hat auch super Comedic Timing, ne? Also die ist sehr gut.
Also ich finde, Carell macht eigentlich das, was er in Space Force ganz gut gemacht hat. Also er ist nicht der völlige Trottel, sondern er ist schon, lässt schon hier und da nochmal raushängen, dass er eigentlich nicht umsonst in dem Amt oder in dieser Position
ist. Ja, das stimmt.
Also er hat schon ein gewisses Know-how.
Er ist nicht per Zufall.
Ja, aber er ist halt so umständlich großstädterisch.
Ja, genau.
Ja, und kommt gar nicht damit klar, dass ihm jeder auf der Straße grüßt und sowas. Ja, das ist schon nett. Ich hätte es mir tatsächlich, und nur mal kurz, als bevor wir jetzt, weil du gesagt hast, es endet damit, dass ein Bild von Trump gezeigt wird. Der Film ist alles andere.
Der Vorspann endet damit.
Ja, der Vorspann. Der Film ist alles andere als ein stumpfes oder irgendwie einfaches Trump-Bashing. Ne? Also das sollte man halt
einfach. Nee, aber das ist ja auch Jon Stewart. Deswegen hat er ja auch einen demokratischen Wahlkampfhelfer gewählt. Ja. Da muss man ja durchsteigen. Weil Jon Stewart hasst ja Trump zu Recht, ne? Aber Jon Stewart in der Daily Show war ja nie ein schlichtes Bashing, du bist doof, sondern es war ja immer ein smartes Entlarven.
Ja.
Das hat er immer gemacht. Das finde ich auch bei Olli in der Heute-Show gut. Ne? Das ist ja immer ein ad absurdum drehen und analysieren, was er gesagt hat. Und deswegen finde ich es auch so gut, dass sie einen demokratischen Wahlkampfhelfer genommen hätten, weil ein Republikaner wäre zu einfach dann wieder gewesen. Ne?
Ich muss nur sagen, ich habe so ein bisschen Problem damit, dass der Film, also zumindest in meiner Wahrnehmung, am Ende so ein bisschen den normalen Bürger von allem freigesprochen hat. Das ist halt so, was mich ein bisschen gestört hat, weil da sind halt Menschen, die haben alle ihre Bedürfnisse, die haben alle ihre Beweggründe, die haben alle ihre Motivationen und die sind auch mal komplex, die sind auch mal umstritten und die sind halt auch mal falsch. Und da ist der Film meiner Ansicht nach ein bisschen zu versöhnlich eben mit der Landbevölkerung oder mit der Bevölkerung an sich, so dass sie, weiß ich nicht, entweder als jemand, also als so eine Art Masse dargestellt wird, die einfach nicht hinterfragt, ja, die sich halt irgendwie von dem System schon komplett überfordert fühlt oder halt, ja, auch völlig fehlerfrei oder beziehungsweise zumindest in gewisser Weise fehlerfreier ist als die anderen Leute, ja, die dort durch den Kakao gezogen werden. Und das war so der einzige Makel, den ich, ja, vielleicht neben einer gewissen Bissigkeit hätte, die ich noch gerne mehr gesehen hätte. Also für mich hätte der Film noch einen Tick böser, noch einen Tick gemeiner irgendwie sein können. Weil ich glaube, ja, dann wirkt er halt auch bei den Leuten, die eben, wie du schon festgestellt hast, sich so darüber beschweren, dass sie halt da auch vor die Karre gefahren kommen.
Ja, obwohl, ich glaube, manchmal, um eine breite Masse zu erreichen,
kannst du nicht so hart sein,
weil du dann ja trotzdem unterschwellig denen auch zeigen willst, hör mal zu, ihr habt da auch was mit zu tun. Ich glaube, wenn du dann zu bissig wirst, das ist ja zum Beispiel auch ein Riesenproblem in Amerika, je bissiger und böser die Attacken sind, ne, gegen die Trump-Wähler, desto absurder werden deren Argumentationen.
Ja, aber auf der anderen Seite siehst du ja so Leute wie hier Breitbart oder wie dieser Choleriker heißt, dieser etwas dicke, der halt wirklich öffentlich Leute beleidigt, so, ne? Der freut sich ja einer immer stärker werdenden Popularität.
Und aber das ist ja wie immer. Das ist wie im Netz. Ne? Du hast von 1000 Leuten finden 990 das cool, schreiben es aber nicht, aber die 10, die scheiße finden, sind am lautesten. Das ist ja immer das Problem.
Ja.
Die Idioten sind immer die lautesten.
Ich weiß nicht, wie ist es da bei dem Film? Der ist ja auch von Universal, kommt der jetzt auch gleich als VOD mit raus?
Habe ich geguckt, soweit ich das, ich habe nichts gefunden.
Okay, weil das war jetzt bei King of Staten Island ja so das Thema, dass der halt nicht so vielen Kinos gezeigt worden ist, weil er wohl parallel dazu auch als VOD oder Premium-VOD, wie es jetzt
heißt. Ich habe zumindest gestern bei Amazon Prime geguckt, da ist er nicht aufgeführt.
Okay, gut, dann wird wahrscheinlich Irresistible im Kino sein. Kann man auf jeden Fall reingehen und obwohl das Thema tatsächlich schwierig ist und im Kern auch niederschmetternd, geht man nicht so ganz frustriert aus diesem Film raus. Also man ist schon belustigt, man hat schon Spaß mit den Figuren und mit Jim Carrey und Rose Byrne vor allem. Aber ja, Steve Carell, Entschuldigung.
Wäre ein ganz anderer Film geworden mit Jim Carrey.
aber man, wie gesagt.
Liar 2.
Man geht vielleicht nicht ganz so deprimiert raus wie aus Pandemie.
Ja.
So, das waren die Kinostarts für diese Woche. Wir gehen kurz in die Werbung und melden uns gleich mit ein bisschen Nachrichten wieder.
Bim. Bim.
Entschuldigung, oh shit.
Aufs iPad.
Ist gut, gerade eben noch.
Nee, iPad sagen wir nicht, ist auf ein Tablet.
Es ist noch nicht mal ein iPad.
Tablet.
Es gibt ganz viele von Samsung.
Genau, ja, Samsung, Eugo,
LG.
Ja,
man weiß gar nicht, welches das Beste ist.
Ja. Yang Xing und wieder.
Genau.
So. Keine Ahnung. Ich dachte, ich schmeiß Namen. Ja, keine Ahnung, ich kam so raus. Gut, so.
Okay, so. News, bitteschön.
Kino im Wandel. Mulan kommt auf Disney+, Sorge um Dune, Netflix auf Franchise-Suche und hoffnungsvolle Zahlen. Same promise as every time. The Kingsman soll im Heimkino den längsten haben.
Okay,
fangen wir damit direkt an.
Ja, wir fangen damit direkt an.
Mr. Vaughn.
Ich hab, diese Zeile stammt nicht von mir.
Ich wollte gerade fragen, du lachst so laut über deine eigene Zeile.
Das ist egal.
Ich hab tatsächlich was anderes geschrieben, aber das wurde dann in freie Improvisation nochmal neu umgetextet. Danke, Ben, an dieser Stelle. Ja, The Kingsman. Dieses Prequel, was ungefähr 100 Jahre vor den beiden bisherigen Filmen von Matthew Vaughn spielen soll im Heimkino länger werden. Denn Herr Vaughn hat gesagt, er hat noch richtig viel Material, unter anderem dreckige Witze und so weiter, aber das wäre halt schon so 40 Minuten, die er gerne in diesen Film nochmal mit einbauen würde. Und das halt dann eben, wenn er dann auf DVD und Blu-ray erscheinen soll.
Das wäre sehr schön, aber das hat er bei Teil 1 und 2 auch versprochen.
Und es ist bisher noch nichts passiert.
Richtig.
Aber Herr Vaughn verspricht immer viel.
Ja, Herr Vaughn verspricht so einiges. Da können wir aus persönlicher Erfahrung reden. Und ja, Matthew, sehr wenig ist davon.
If you are watching, remember.
So oder so, es gibt kaum einen Film, auf den ich mich dieses Jahr mehr freue noch auf, als auf The Kingsman. Und das Witzige ist ja, er ist einer der wenigen Filme, die noch nicht verschoben wurden. Der wurde einmal unabhängig von der Corona-Krise verschoben.
Aber auch geil bis
Anfang des Jahres.
Geil aus.
Das ist mega. Ich freue mich so wahnsinnig doll auf diesen Film.
Und ich finde auch, also der, als der erste um die Ecke kam, das war schon echt super.
Ist auch so.
Und vor allen Dingen, ich meine, Taron Egerton ist eine Entdeckung.
Ja.
Ja. Ne? Also immer noch.
Also ist aber auch so, durch den ersten, ich muss sagen, ich mag auch den zweiten wahnsinnig gern. Ich weiß, dadurch, dass der noch mehr überdreht, mögen den viele nicht so.
Naja, aber er ist auch harmloser. Der hätte für mich nochmal, wer weiß nicht.
Ja, wer weiß, so vielleicht in dem Cut von, Vince Vaughn, ja, ich was gesagt.
In dem Cut, von dem ich noch nicht gesehen habe.
Und so oder so jedenfalls so mit meinen Lieblings.
Aber produziert denn seine Frau?
Also ich denke mal, sie
den ist zweiten hat sie ja mitproduziert.
Ja, ich denke mal, die wird bei dem mit auch mit drin stecken so. Er hat sich aber noch nicht so wirklich dazu geäußert, wer jetzt den dritten Film dann inszenieren soll, ne?
Hm. Ich hoffe, wieder er.
Ja, also er schließt es nicht aus, aber er sagt halt auch, es wäre eine Möglichkeit, dass mal jemand anderes frischen Wind.
Was den nächsten?
Nein.
Den dritten.
Ich mag also, achso, also das ist das Prequel und der dritte.
Genau. The Kingsman ist so gesehen die Ursuppe, ja? Genau. Und er sagt halt, er möchte gerne schon so ein paar, weiß ich nicht, er möchte so ein paar Hinweise, so ein paar Elemente schon in diesen Film, in den mit Ralph Fiennes. Das ist Ralph, ne?
Mhm. Ja. Rafe.
Rafe. Rafe? Ralph, oder?
Rafe.
Rafe Fiennes?
Wird er so ausgesprochen?
Mhm. Okay. Ganz wirklich?
Aber er wird doch Ralph geschrieben, oder?
Ich weiß. Okay. Hat auch Steffen geschrieben und heißt Steven.
Okay.
Ist ja voll egal, wir wissen ja, wie wir meinen.
Herr Fiennes, also dieser Film soll so gesehen die Grundlage für die Kingsman-Geschichten sein und aber halt tatsächlich schon Dinge beinhalten, die dann auch auf Teil 3 einwirken.
Ah, okay.
Ja.
Ja, ich meine, also man muss ja eine Sache sagen, ne? Der erste, ich finde, der kam so wie so eine Urgewalt um die Ecke. Colin Firth auch in der Rolle, fand ich super. Der zweite, diese Steigerung mit diesem American Dispatch sozusagen, der Kingsman, ne? Das war auch, ich meine, wer da alles dabei war, das ist ja echt beeindruckend, wen er da immer wieder hinkriegt, was er da auch macht. Der war zwar harmloser, fand den auch sehr gut. Deswegen freue ich mich auf den. Also ich finde, Matthew Vaughn kann ja also filmisch wirklich was. Also auch in der Erzählung, in der visuellen Umsetzung. Also
ich fühle bei dem aber immer tatsächlich, dass das alles nur so angezogene Handbremse irgendwie ist.
Meinst du momentan, also dass er mehr wollen?
Dass er mehr will. Dass er gern härter sein möchte, dass er gerne dreckiger sein möchte.
Aber vielleicht kommt das ja noch.
Das kann ja auch Studioentscheidung sein.
Ja, eben.
Also da kann ja dann eher nichts.
Nee, ich behaupte auch nicht, dass sein Antrieb ist, der dafür sorgt, dass ich dieses Gefühl habe. Aber ich finde halt, ja, egal welchen Film ich mir von ihm angeschaut habe, da versteckt für mich noch ein anderer Film dahinter.
Ja.
Es gibt einen Regisseur, den ich mir vorstellen könnte für Kingsman 3, nämlich das wäre Gore Verbinski. Ich glaube, der könnte das. Den Pomp, die Absurdität, den Quatsch.
Gore Verbinski jetzt noch so.
Taika Waititi.
Ach nee.
Dann wird's zu absurd, glaube ich.
Ja, vor allem kann jetzt nicht jede Franchise oder jeder Film von Taika Waititi gerettet werden.
Doch, natürlich. Das ist nein, genau wie The Rock.
Dann wird's aber auch langweilig. So, weißt du, was ich jetzt sag?
Ja, sag dann.
Gareth Evans. Der Regisseur von The Raid 1 und 2, der jetzt gerade mit Gangs of London gemacht hat. Der soll den nächsten Kingsman machen. Und dann siehst du aber ein Feuerwerk.
Okay, du bist
Feuerwerk.
Hast immer das letzte Wort, jetzt gehen wir zur nächsten News.
Das wäre jetzt mein Pitch.
Akzeptieren Antje und ich.
Okay.
Ist okay.
Cool.
Aber du hast
wir sehen ja jemand anders.
Du hast das mit Feuerwerk gerade, das war nicht mit Absicht eine Anspielung, oder? Wegen Feuerwerk, wegen Teil 1? Am Ende?
Nein.
Okay. Ich wollte dir
das war ein unbewusster Art, wenn überhaupt. Ja,
war gut.
Den Kredit, den kann ich mir nicht einsammeln. So, ja, womit fangen wir an? Fangen wir doch mal mit der ganz, ganz großen Nachricht an, die uns jetzt gestern und vorgestern, glaube ich schon, ein wenig, ja, erschüttert, beeindruckt, irritiert, verstört oder, weiß ich nicht, desillusioniert hat. Mulan soll jetzt nicht in die Kinos kommen, sondern direkt bei Disney Plus als sogenanntes Premium-VOD für $29,99. Und zwar ja, in allen Ländern, in denen Disney Plus verfügbar ist. Ins Kino kommt er nur in die Länder, die eben noch kein Disney Plus haben. Und da sage ich jetzt halt schon mal, China ist auf jeden Fall immer noch im Rennen für Kinoauswertung.
Haben die sich aber schön zurechtgebogen.
Ja, ist aber dann.
Aber ich, also, ich bin da der Meinung, das ist ein richtiger Schritt. Und ich sag jetzt auch aus mehreren Gründen. Nummer eins, wir haben hier ja schon viel über Disney kontrovers diskutiert und ich bin ja auch einer derjenigen, der sagt, diese Star Wars Geschichte war ein Griff in the Klo. Ne? Wenn man sich jetzt mal anguckt, was, also man muss ja sagen, weil Disney macht seit ganz, ganz langer Zeit ganz, ganz tolle, schöne Filme. Ne? Aber der Konzern ist ja in einer so unfassbaren Schieflage gerade. Vor allen Dingen durch die Parks. Also die haben ja, ist ja jetzt auch parallel rausgekommen zu diesem Mulan, zu der Mulan-News, dass sie 4,5 Milliarden Dollar Miese haben. Ne? Das heißt, du überlegst dir als Konzern, was hast du für Kronjuwelen im Schrank und was kannst du mit denen machen? Mulan ist ein Film, auf den alle warten, auf den sich alle freuen, weil der Animationsfilm, der war gut. Das ist jetzt kein Superknaller, aber der war gut. Ich bin jetzt mal drauf. Das ist zum Beispiel eine Realverfilmung, die ich nachvollziehen kann. Mhm. Im Gegensatz jetzt zu König der Löwen zum Beispiel. Das heißt, was für Kronjuwelen hast du im Schrank? Dann sagst du, okay, wir haben Mulan, wir müssen den jetzt ja irgendwann rausbringen, weil sonst haben wir irgendwann ein Problem, weil wir überhaupt nicht mehr wissen, was können wir, wie machen wir, der Konzern ist in Schieflage geraten. Wir bringen ihn raus für $30. Das ist ein Familienfilm. Wenn du in Amerika ins Kino gehst und du gehst Mutter und Tochter, Mutter und Sohn, Vater und Tochter, Vater und Sohn, oder du gehst zu viert oder zu fünft, dann bist du definitiv immer mehr als $30 los. Also ist das ein völlig legitimer Preis, meiner Ansicht nach. Und Disney Plus ist jetzt ja schon, was die Abonnentenzahlen angeht, hinter der weit über der Prognose, was sie gesetzt haben für 2024.
Am unteren Spektrum.
Ja, ich finde es nachvollziehbar, dass sie das so machen und ich unterstütze das und ich finde es gut. The downside ist logischerweise immer noch das Kino und das ist dann aber noch eine andere Diskussion, die man aufmachen muss. Aber für den Konzern Disney finde ich es eine nachvollziehbare, richtige Entscheidung.
Zumal du ja wohl diesen Film dann auch so lange behältst, nachdem
wie du Disney Plus Abonnent bist.
Genau. Aber,
ach so, okay. Das hatte ich
also du zahlst einmal diese $30, genau, und du kannst den halt dann erstmal.
Ach so, also nicht so wie bei Universal $20 und 48 Stunden.
Nee, du behältst
den. Okay. Du behältst den. Das ist natürlich.
Darüber regen sich alle auf. Die behalten den sogar. Das macht die ganze Diskussion über den Preis noch viel absurder in meinen Augen. Ich dachte nämlich bis gestern, dass Disney halt auf diesen Leihpreis, der sich jetzt etabliert hat durch die ganze Sache, nämlich $19,99, dass die da halt noch $10 draufschlagen. Und dann kommt ja noch hinzu, dass Disney Plus das Abo an sich noch Geld kostet. Aber selbst unter den Umständen habe ich mich schon aufgeregt darüber, dass sich andere aufgeregt haben, dass $30 zu teuer sind. Aber die Tatsache, dass man den Film behalten darf, was ich bis eben nicht wusste, macht es noch. Oh, jetzt könnte ich mich noch mehr aufregen.
Ja, die Frage ist halt, wie das dann irgendwann ist. Ich meine, ich zahle jetzt, nehme an, ich habe Bock, Mulan zu gucken. Wobei ich sagen muss, wir dürfen ja gar nicht drüber reden. Ich habe Bock, Mulan zu gucken und dann zahle ich den und ja, hab den dann. Irgendwann. Also hab den halt erstmal eine ganze Zeit lang oder ein Jahr vielleicht. Aber nach einem Jahr oder nach vielleicht spätestens 2 Jahren oder 1,5 kommt das Ding halt auch irgendwo auf den Streamingdienst sowieso.
Ja, aber das ist ja sowieso die Frage. Das ist ja egal. Das ist ja das Gleiche bei Kino und
aber ich glaube, die Argumentation ist, und das ist da das, was Antje auch gerade gesagt hat, klar wandert es irgendwann auf den Streamingdienst und dann bezahlst du über deine monatliche Gebühr so das Abrufen des Films. Aber es geht jetzt ja, glaube ich, darum, dass Universal sagt, wir releasen den Film, du bezahlst einmal und bupp, ist er weg.
Ja, ja.
Ne? Und die sagen jetzt im Prinzip, du darfst ihn behalten. Ob er dann irgendwann automatisch in die Mediathek wandert, weil er dann 2 oder 3 Jahre alt ist, ich glaube, das ist noch eine andere Diskussion. Ich finde, das größte Problem ist einfach, und da reden wir jetzt mal über den Lobbyismus den ja auch zum Beispiel Hans-Joachim Flebbe hat ja einen riesen, ich weiß nicht, ob ihr den Brief gelesen habt, einen Brandbrief geschrieben, wo er gesagt hat, das, was jetzt gerade mit den Kinos passiert, ist eine Katastrophe.
Weil ich da sagen, um da einmal kurz anzusagen, ich habe ein Radiointerview gehört mit ihm, wo das war kein Ganzes, es war wahrscheinlich ein Ausschnitt, aber ich war relativ entsetzt darüber, was er gesagt hat, weil es eine totale Blauäugigkeit irgendwie offenbart hat, weil er nämlich meinte, dass er hat alleine die Schuld bei der Corona-Krise gesucht. Zumindest in den Ausschnitten, die im Radio liefen.
Ach so, okay.
Und hat quasi so getan, als würde alles wieder auf dem Stand von vorher. Hat also nicht berücksichtigt, dass das Kino schon lange so eine Abwärtstendenz hat. Und da muss ich sagen, das finde ich sehr naiv zu sagen, dass allein Corona an dieser Lage schuld ist. Dass das Kino an Attraktivität verliert, ist ja nicht erst seit Corona so. Das war ja vorher auch schon so.
Das stimmt, aber er ist ja zumindest einer, muss man dann dazu auch sagen, der immer wieder neue Wege sucht. Ne?
Klar,
also der das Multiplex geschaffen hat, dann jetzt die Astor Film Lounge. Ja. Aber was ich damit sagen wollte, und da hast du recht, ne? Also ich glaube, es ist zu einfach, jetzt alles darauf zu schieben. Mhm. Man hätte viel früher den Schnitt machen müssen. Aber wenn ich jetzt schon wieder drüber lese, dass es eine öffentliche Diskussion darüber gibt, ob Fans wieder in Fußballstadien zurück dürfen, weil das einen so unfassbaren, wichtigen gesellschaftlichen Wert hat, dann denke ich, ist da doch irgendwo ein Knick. Ne?
Ja.
Und ich mag Fußball, ich hatte jahrelang Dauerkarten, ich bin gerne ins Stadion gegangen, bin ich jetzt einfach lange nicht mehr. Das würde ich aber gerne wieder tun. Aber ich finde, da ist ja die Krux, ne? Also, wenn jetzt alle aufschreien und sagen so, oh Gott, Mulan kommt nicht ins Kino, dann ist das ja eine völlig absurde Diskussion, weil, wie ich schon sagte, ich finde, dass der Konzern Disney diese Entscheidung trifft, ist genau richtig.
Ja, aus
genau
wirtschaftlicher richtig, Sicht.
Aus wirtschaftlicher Sicht.
Ja, nachvollziehbar. Man muss nur leider sagen, dass die ganzen Studios nur aus Studiosicht denken. Die machen alles, um ihren eigenen Arsch zu retten, nachvollziehbarerweise. Aber gleichzeitig nehmen sie in Kauf, dass ein Kulturzweig stirbt. Jetzt kann man sagen, das höre ich immer wieder, ich habe mich jetzt schon mehrmals zum Beispiel bei Twitter dazu geäußert, dass ich tatsächlich glaube, dass das Kino in der Art, wie wir es jetzt haben, so nicht mehr wiederkommen wird. Alle sagen, ja, Kinos werden nie ganz verschwinden. Das glaube ich auch. Im Zweifelsfall finden sich dann nur noch so Kinos wie eben Astor Film Lounge, Savoy, also wenn es halt wirklich zu einem fast schon theaterhaften Ereignis wird. Aber es ist halt schon so, dass ich finde, dass sie das dadurch beschleunigen. Und dann, wenn man auch noch den Deal zwischen Universal und AMC dazu nimmt, es wird keinerlei Rücksicht auf das Kino an sich genommen. Das finde ich wahnsinnig schwierig.
Aber da, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, da stimme ich dir hundertprozentig zu. Das, was AMC gemacht hat, ist ja
eine Bankrotterklärung.
Ja, aber AMC waren ja diejenigen, die am lautesten geschrien haben,
genau.
Die jetzt hintenrum irgendwie mit Universal so ein Doppeldeal schaffen.
Wo man auch sieht, denen ging's nicht darum, das Kino zu retten, denen ging's um Geld.
Genau, und das ist eine Freche, aber ich finde das.
Und um den eigenen Streamingdienst, den
genau. Sie pushen, ja. Ne? Genau, und das ist dann schon wieder die Krux. Und da gebe ich dir auch recht, ne, dass die natürlich auf sich selber schauen. Auf der anderen Seite denke ich immer, momentan ist die Handhabe, ja, und das ist ja wieder eine politische Entscheidung, du musst einen Mindestabstand haben. Mhm. Jeder Kinobetreiber sagt, mit dem Mindestabstand, den ich einhalten muss im Kino, ist das für mich nicht rentabel. Ja. Ne? Also ich kann Personalkosten, Stromkosten, Miete, das kann ich nicht aufrechterhalten, wenn ich das mache. Das heißt, da ist ja dann die Politik gefordert. Und deswegen frage ich mich dann, ne? Warum wird auf der einen Seite, das sind genauso die ganzen Musiker, die momentan nicht auf Tour gehen können, die im Prinzip Berufsmusiker sind, die von Bands angeheuert werden, um auf Tour zu gehen. Es passiert da nichts. Genauso wie Theater. Das ist ja das Problem. Also es geht um einen kompletten Kulturzweig, der völlig vernachlässigt wird. Ne?
Und ich meine, es wird sich immer damit rausgeredet, dass, was ich eben schon meinte, dass es vorher schon war. Und das stimmt ja auch. Das Kino hat durch Streaming Konkurrenz bekommen und so weiter. Dann führen ja immer wieder Leute den hohen Preis für Kinotickets an, wo ich aber sage, das ist automatisch ein Teufelskreis. Wenn Leute nicht mehr so viel ins Kino gehen, dann müssen die Kinos die Preise erhöhen, nicht aus Spaß, sondern weil sie sich sonst nicht anders halten können. Das ist ja
ein Stadion.
So.
Also geh doch mal ins Stadion.
Vor allen Dingen über, was ich.
Und kauf eine Wurst, fahr da hin und ein Getränk.
Exakt. Mein Lieblingsbeispiel ist, Leute beschweren sich im Kino darüber, dass sie 5 Euro für eine Cola ausgeben müssen, zahlen aber fast das Doppelte, wenn sie am Wochenende in den Club gehen. Und da denke ich mir auch, wo sind denn da die Prioritäten? Kultur ist nun mal teuer. Und es regt mich halt so, und tut mir leid, es wird jetzt nur eine Brandrede. Es regt mich halt so wahnsinnig auf, dass sich diese ganze Mentalität, Dinge zu konsumieren, wo die sich hinentwickelt hat. Und dafür daran sind Streamingdienste, egal ob nun Musik oder Video, meiner Ansicht nach schuld, weil die eine Mentalität angetrieben haben. Ich möchte alles haben können, aber ich möchte nichts bezahlen.
Oder wenig, so wenig
wie möglich. Oder so wenig wie möglich bezahlen, aber auf alles Zugriff haben, automatisch. Da spielt dann jetzt nämlich auch mit rein, dass die Leute sagen, $30 für einen nagelneuen Hollywood-Film, um ihn zu Hause zu gucken, so oft man will, ist ihnen zu teuer. Und das regt mich einfach im Gesamten auf. Ja, das Kino hat ganz viele Probleme sich auch in gewisser Weise selbst verursacht, weil man sagen muss, die hätten das mit dem Streaming früher erkennen müssen, hätten neue Anreize schaffen müssen, um Leute ins Kino zu gehen, Leute ins Kino zu locken. Aber haben sie nicht gemacht. Da kann man auch sagen, muss man das Kino auch so ein bisschen in Regress nehmen, meiner Ansicht nach. Aber gleichzeitig finde ich die Mentalität, die viele Kinobesucher an den Tag legen, ganz, ganz furchtbar. Und da immer die Schuld beim Kino zu suchen und immer bei den teuren Preisen und nie mal auf sich zu gucken und zu überlegen, ja, vielleicht muss ich dann halt eben, um die Kultur zu genießen und auch ja in gewisser Weise die Kunst zu unterstützen, die Leute, die solche Filme gedreht haben und alle drumherum, muss ich halt auch mal Geld ausgeben. Und dann gehe ich eben mal nicht in den Club.
Und da frage ich mich halt, ob sich das wirklich, also da möchte ich gerne mal die Kalkulationen irgendwie einen Einblick erfahren, was man sich da bei Mulan gedacht
hat.
Weil, es tut mir leid, ich kann mir noch nicht vorstellen, dass das Modell wirklich gewinnbringend ist für diesen Film. Der hat auch über 100 Millionen Dollar.
200, Quelle 200 bis 250.
Ja, und der Film, man sieht's ja anhand der Trailerbilder, der beweist schon einen gewissen Aufwand. So, ja. Und wenn eine Familie einmal $30 zahlt, und du hast, keine Ahnung, wie viele Familien brauchst du, damit dieser Film irgendwie break-even
ist? Ja, aber ich glaube, du hast so einen Konzernverlust. Der Film ist so jetzt schon ein Verlust. Mhm. Ne, das wissen die ja. Du versuchst, den Verlust zu minimieren. Ich glaube nicht, dass die da rangehen und sagen, wir möchten damit eine Gewinnmarge erreichen, sondern die wollen Exempelstatuten schauen, was passiert für die Zukunft. Aber um das nochmal zu sagen, was du gesagt hast, das ist genauso wie mit dem Tönnies-Fleisch-Skandal. Alle regen sich darüber auf, dass da 25.000 Schweine pro Tag geschlachtet werden unter absurdesten Bedingungen.
Aber man isst es trotzdem.
Ja, aber alle wollen Fleisch essen. Genau. Da redet mal mit einem Koch, der sagt, ey, alle wollen das beste Fleisch bio von glücklichen Schweinen, Rindern und Hühnern essen, aber keiner will dafür zahlen. Genau. Das ist genau, und das ist die Mentalität, und das ist ein Problem unserer Konsumgesellschaft.
Ich ganz genau. Das geht ja noch weiter in so Branchen, keine Ahnung, ein T-Shirt für 2,50 kaufen, kauft man sich am Ende 10, wenn es kaputt ist, kauft man sich das nächste, anstatt Geld für wirklich ein ordentliches auszugeben, wo dann halt auch entsprechend die Leute, die daran mitgewirkt haben, ordentlich bezahlt wird. Das ist genau das Gleiche.
Man muss jetzt aber dazu sagen, dass Mulan auch erstmal einmalig. Also das ist eine einmalige Aktion.
Genau.
Ja. Ich denke mal, die Überlegung dahinter ist nicht unbedingt, dass wir jetzt den großen Reibach machen mit der westlichen Welt, die schon Disney Plus hat, oder beziehungsweise mit den Ländern, die schon Disney Plus haben, dass wir dadurch so viel gerieren. Ich glaube, die denken sich halt, bevor wir in der westlichen Welt erstmal gar nichts irgendwie reisen können, also gerade in Amerika, versuchen wir den hier so zu anzubieten. Und ich denke mal, sie bauen nach wie vor immer noch auf China. Der Film wurde für ein chinesisches Publikum konzipiert und gemacht und verzichtet auf ziemlich viele Amerikanisierungen, die halt durch diesen Zeichentrickfilm schon irgendwie gezeigt worden ist. Und ich glaube, da ist so der Versuch nach einem Ausgleich. Und wenn man sich halt die Zahlen anguckt, ja, in Asien hat tatsächlich Interstellar an einem Tag irgendwie richtig irgendwie 2 bis 4 Millionen eingespielt. Interstellar, eine Wiederaufführung. Peninsula läuft gut, ja, hat auch schon ordentlich über 20 Millionen irgendwie eingespielt, so, ja, also ich glaube 14 Millionen am ersten Wochenende, was jetzt im Vergleich zu früher natürlich ein Witz ist, aber auch nicht allzu niederschmetternd irgendwie jetzt rüberkommt. Ich denke mal, Mulan wird in China vor allem das Geld einspielen, was er braucht.
Aber ich glaube auch gar nicht, also ich halte es für möglich, dass der kein Flop wird, tatsächlich, weil ich mir mal überlegt habe, Trolls 2 hat $100 Millionen eingespielt, nur über die Streaming-Vermarktung. Und Trolls 2, müssen wir uns mal vor Augen führen, Trolls, Mulan. So, und dann ist der Preis auch noch höher. Also ich weiß gar nicht, ob das so ein Cash-Grab werden muss. Also ich meine, klar, 200 Millionen, dann hätten sie die Produktionskosten wieder aus, dann wäre das noch kein Gewinngeschäft. Aber ob es ein Verlustgeschäft ist,
ja, also ich glaube, das ist so, wie Daniel schon sagt, die werden jetzt nicht in die Milliarden kommen.
Nee, klar.
So wie die das normalerweise mit einem guten Disney-Filmen schaffen, ne? Mhm. Dass du da am Ende eine gute Rendite rausziehst. Aber ich glaube auch, um das nochmal den Kreis zu schließen zu The Secret und Positive Thinking, ne? Nee, ich glaube, man muss sich ja immer vor Augen halten, wir sind in einer Situation gerade, die kennt
kein Mensch.
Kennt kein Mensch, ja. Ne? Das heißt, wir sind in einer Situation, in der auf einmal Dinge passieren, für die du nicht planen konntest, ne? Also wenn ein Kino einstürzt, baust du es auf und die Versicherung zahlt es hoffentlich, wenn du nichts dafür kannst. Das, was wir jetzt haben, ist ja eine Situation, die wir nicht kennen. Wir befinden uns momentan schon wieder in so einer Halbpanik. So kommt die zweite Welle, weil alle unterwegs waren. Wie dann geht das? Ich meine, wenn wir uns an März zurückerinnern, habe ich gedacht, ey, sag mal, willst du mich verarschen? Im April geht die Schule wieder los, ne? Also soll das? Meine kurz das Ding zu. Jetzt sitzen wir alle hier und reden und sagen so, lass sie bitte aufbleiben, ne? Also mach sie nicht, also das heißt perspektivisch, wir wissen ja nicht, wie lange das noch geht. Mhm. Aber Tatsache ist, und da stimme ich total mit dir überein, Universal, AMC, Disney sollten sich trotzdem im Hinterkopf Gedanken machen und sagen, wenn wir den Film rausbringen und sagen, wir wollen dafür $35 haben, mhm, und von den $35 gehen $5 in einen Fonds, mit denen wir Kinos das in Zukunft unterstützen, ja, weil wir ja wollen, dass die Leute wieder ins Kino
das
gehen.
Das verstehe ich halt auch nicht.
Und
ne?
Das wäre für mich der richtige Schluss.
Stimmt.
Ja. Weil, und man muss ja auch sagen, ne, aber dann kommen wieder trotzdem so, wo ich halt immer denke, ja, da habt ihr dann aber auch, glaube ich, zu viel Schiss, oder dann ist wieder diese typische, weil man kann es mittlerweile fast nur noch als Gier oder zumindest dieser komplette Kapitalismuswille, kann man das bezeichnen. Netflix, ne, sucht jetzt auch verzweifelt nach einer richtig großen Nummer. Also die wollen ja halt ein eigenes Franchise etablieren, ne, mit Leuten, die sie noch formen können, denen sie kreative Freiheit geben wollen, die halt von null auf irgendwas entwickeln sollen und nicht irgendwie sich auf was Vertrautes, auf eine Vorlage oder sonst irgendwas stützen, so, ja. Und bei denen, ich frage mich auch, wo die halt immer noch diesen Optimismus hernehmen, zu sagen, oh ja, klar, wir geben jetzt den Russos 200 Millionen und wenn jetzt einer mit einer geilen Idee um die Ecke kommt, machen wir direkt ein Franchise à la Harry Potter oder Star Wars draus, so, ne. Das kostet ja auch, das sind, weiß ich nicht.
Ja, und vor allen Dingen, warum verpulvern sie dann so unfassbar viel Geld für, ich meine, ich habe mir The Old Guard angeguckt. Das kannst du dir angucken, aber das kannst du auch besser machen. Ne? Mark Wahlberg, wie heißt dieses
komische? Spencer.
Kannst du dir angucken. Kannst du aber auch besser machen.
Ja.
Extraction war jetzt ein bisschen was anderes, aber ne, das soll ja sozusagen so eine Actiongeschichte, aber das verstehe ich dann auch nicht. Ne? Da ist dann einfach hier, da, hier nochmal 10 Milliarden und wupp. Ne?
Ja, aber ich glaube, wir verstehen es auch nicht mehr. Es ist schon gemacht für eine neue Zuschauergeneration und für eine neue Sehgewohnheit. Also wenn ich das jetzt so mitbekommen habe, wir haben ja letzte Folge haben wir auch über Old Guard gesprochen und da waren dann doch im Nachhinein ziemlich viele Leute gesagt haben, ich fand ihn gut,
Es Warum? Ist quasi die Sehgewohnheit, ich suche mir was aus, wofür ich dann, während ich nebenbei am Handy.
Ja, aber das ist so.
Genau, ne? Das ist was, wo ich nicht aufpassen muss, ich gucke nebenbei am Handy, lasse irgendwas laufen, das ist die Sehgewohnheit.
Aber das, und da muss ich dann auch wieder Disney Plus mal in Schutz nehmen, ne? Ich finde zum Beispiel das Face, ne? Also die Opening Page von Disney finde ich super. Ne? Pixar, ne, Marvel unterteilt, du guckst kurz, du weißt, du findest die super schnell zu. Bei Netflix muss ich ganz ehrlich sagen, ich steig da mittlerweile aus, weil ich überhaupt gar nicht mehr weiß, wo ich nach was gucken muss.
Ich mag jetzt, das haben Amazon, sowohl Amazon als auch Netflix, ich mag tatsächlich diese Top Ten,
ja,
die sie jetzt,
ja,
okay, da eingebaut haben, weil da hat man dann doch einen gewissen, ja, da kriegt man halt mal so mit, was die Leute halt gucken wollen, wenn es denn stimmt. Ja, und kann sich daran orientieren. Aber wenn ich dann halt auch gewisse Sachen sehe, die auf Platz 1 oder 3 oder was weiß ich sind, die ich halt schon kenne, und mich dann frage ich mich halt auch und weiß, das ist nicht mein Fall, ja gut, dann weiß ich halt auch, dass ich nicht unbedingt nach dieser Liste gehen muss. Mhm. Aber ich finde schon als Orientierung ganz gut, und auch dieser Neuheitenreiter, den es da jetzt gibt, der ist auch hilfreich.
Okay.
Aber ich verstehe auch deinen Ansatz. Ich finde es tatsächlich auch cool, dass du halt gerade bei Disney Plus diese Eckpunkte hast. Dass du alles von Star Wars, alles von Marvel, alle Classic-Cartoons oder so direkt mal anwählen kannst. Und dann guckst du da rein. Und dann hast du immer noch wieder 5, 6 Reihen, wo du halt irgendwie dich durchklicken musst.
Also ich glaube, abschließend zu sagen, ich kann das nachvollziehen, aber ich sehe es genauso wie du. Aber ich glaube, das ist ein großes gesellschaftliches Problem.
Aber
sich auf nichts mehr einlassen, ja, alles möglichst günstig zu haben, aber den Weltretter zu spielen.
Aber um positiv abzuschließen, gerade wurde New Mutants verschoben. in einen Kinostart, in einen weiteren Kinostart auf den 12. September. Das heißt, sie halten daran fest, New Mutants ins Kino zu bringen. Und ich finde, es hat kein Film mittlerweile so sehr verdient wie der.
Auf den 12.?
Ich meine, auf den 12. September, ja.
Das wäre ja kurios.
Und ich drücke diesem Film so die Daumen, dann dass er mich der 12. für alles entschädigt, was diese
auf jeden Fall
vor allem Ecke der Superhelden nicht geschafft hat.
Ich frage mich, ob die New Mutants Darsteller, zumindest von der, ich glaube, ersten Fassung, ob die noch auf, sag ich mal, Promotour gehen, ob die noch für Interviews zur Verfügung stehen, weil die sind, glaube ich, dann jetzt alle 5 Jahre älter.
Als die vor allen Dingen, wie wollen die in New Mutants 2 machen, wenn die alle 5 Jahre älter sind? Oder 6?
Ja. Okay. Aber er kommt noch ins Kino, was ich ganz gut finde. Eine Sache, die ich noch einmal kurz ansprechen möchte, ist, die tatsächlich jetzt wieder so ein bisschen in die Schieflage geraten ist oder wo man halt auch sich etwas besorgt zeigt, ist Dune. Ne? Weil Herr Villeneuve gesagt hat in einem Interview, in einem sehr langen Interview, er hatte vor Corona den Luxus, erst die Realszenen abzudrehen, dann in den Schnitt zu gehen, schon mal irgendwie alles zu arrangieren und zusammenzubauen und so und dann zu gucken, was brauche ich noch und was müssen wir hier noch ergänzen, um das dann nochmal neu zu drehen. Und das wurde komplett verhindert durch eben Corona. Und jetzt ist 4 Monate vor Start, sind halt immer noch irgendwie Szenen, die nachgedreht werden müssen. Allerdings hat er natürlich den Vorteil gehabt, während Corona konnte er halt sich um die ganzen Special Effects schon kümmern. Aber er zeigt sich auch nicht ganz so optimistisch.
Aber das ist. Aber wie gesagt, ich wir können nicht. Ich hoffe so sehr, dass wir in 3 Monaten hier alle sitzen und sagen, ey, es ist alles den richtigen Weg gegangen.
Ja.
Es ist halt wirklich wahnsinnig. Also ich bin wahnsinnig gespannt, wie Tenet laufen wird. Da kam heute die erste Pressemeldung rein, in der jetzt nochmal bestätigt wurde, dass er am 26. August, glaube ich, kommt nach Deutschland.
Sogar teilweise in 70 mm.
Genau. Und ich glaube, von dem kann man sehr stark ableiten, wie es weitergeht.
Ja, also nur, ne, wer verifizieren möchte, die York-Kinogruppe hat, glaube ich, getwittert oder per Facebook mitgeteilt, dass sie Tenet in OV und in 70 mm zeigen wollen. Und ich meine sogar, dass hier unsere Freunde vom Savoy auch gesagt haben, dass sie auf der Jagd oder auf der Suche nach einer 70 oder
auf der Jagd.
kann man sagen. Auf der Jagd nach einer 70 mm Fassung sind. Und deswegen hoffen wir alle darauf, dass Tenet die Signalwirkung ist, die Menschen schaden.
Wir hoffen erstmal, dass der Film überhaupt gut ist.
Ja, gut. Das ist, ja. Ach komm, da fährt ein Flugzeug da in diese Halle. Was muss
ein
schon?
Echtes.
Ein echtes. Ja, das reicht mir jetzt mittlerweile schon zu sagen, komm. Nehme ich mit, will ich sehen, brauche ich, gib mir mehr. Wir gehen in die Werbung. Bis gleich. So, kommen wir zu den Strafarbeiten. Beziehungsweise zu eben unseren Altlasten. Die Hausaufgabe. Meine Frau hatte vor, ich weiß nicht, ist glaube ich jetzt doch schon länger her als gedacht.
Wo ist denn deine Frau?
Die ist zu Hause.
Achso.
Ja, aber was soll ich sagen? Die muss jetzt auch arbeiten.
Ja, es ist auch alles, aber die Hausaufgabe ist ja immer
ich weiß.
Schön vom Hausaufgabenmacher.
Aber da wir halt nur eine limitierte Anzahl an
nein, alles gut. Das ist kein Vorwurf an.
Und momentan halt auch die Schule für meinen Sohn noch nicht losgegangen ist und nur ein Kind in die Kita kann, ist es halt ein bisschen.
Einschulung,
ey. Einschulung, ja. Dienstag ist es soweit. Ich freue mich.
Ich freue mich für dich, das ist geil.
Ich hab Bock drauf. Ich hab Bock drauf. Er darf auch als Belohnung direkt einen weiteren Star Wars Film gucken. So. Ach ja, was ich noch sagen wollte, Netflix bzw. Disney hat noch einen anderen Weg gefunden, weil sie haben jetzt unter anderem Die Frau am Fenster, heißt der Film mit Amy Adams, den haben sie jetzt, sind sie jetzt wohl an einem Deal, dass den Netflix rausbringen darf.
Okay.
Weil das war noch ein Film, den haben sie im Zuge des Fox-Übernahme geholt.
Das ist ja, aber es wäre halt gut, was Antje von der meinte, wenn die sich untereinander mal abstimmen und miteinander sprechen und dann einfach sagen, was ist denn unser gemeinschaftliches Interesse? Es kann ja auch nur für Amazon und Netflix interessant sein, dass es noch Kinos gibt in Zukunft.
Ja.
Also
ja.
Egal, was passiert, Kinos müssen da bleiben und deswegen sollten sie sich einfach zusammenpacken.
Amazon hat das ja auch lange Zeit so gehandhabt, dass sie die Filme produziert, aber noch ins Kino gebracht haben. Ja. Wie man zum Beispiel Suspiria. Ja,
auch aufgrund der Award-Season, ne?
Nee, Amerika. Nicht. Also die haben ja, wenn sie sowas wie The Big Sick oder dieser Brittany Runs a Marathon, dass sie sowas, ja, okay. Also das sind ja keine klassischen Awardfilme, nee. Suspiria auch nicht. Also die haben ja schon einiges produziert und das immer in die Kinos gebracht.
Oder stimmt. Die Woody Allen Filme.
Stimmt.
Ja. Na, wobei Woody Allen ist ja nur dahin gegangen, weil er sonst nichts anderes gefunden hat. Also
ja gut, das.
Hat aber auch dafür 2 Milliarden gekriegt. Bestimmt.
Ah, never. Glaube ich nicht. So, Hausaufgabe. Clueless. Ich habe mir den Film gestern nochmal angeschaut. Und ich muss ein bisschen sagen, ich war ein bisschen enttäuscht. Also jetzt nach all den Jahren. Aber das ist auch die Sichtweise, die ich jetzt als Erwachsener einnehme. Oder halbwegs Erwachsener. Und dementsprechend war ich doch ein bisschen irritiert. Wann hast du den zuletzt mal gesehen?
Ich habe den tatsächlich irgendwann in diesem Jahr das erste Mal gesehen.
Das erste Mal?
Das erste Mal, ja.
Und was sagst du?
Ja. Also ich glaube, ich hätte den vor 10 Jahren sehr gemocht. Und jetzt hat dann doch ein bisschen der Zahn der Zeit an ihm genagt, ohne dass ich den Vergleich habe, wie er damals gewirkt hat. An sich bin ich aber generell ein Fan von allem, was mit College und so weiter zu tun hat. Und deshalb so völlig vorbei an mir ist der jetzt nicht gelaufen. Ich glaube, ich habe ihm 3 oder 3,5 Sterne bei Letterboxd gegeben. Und ich war wahnsinnig überrascht, als ich da plötzlich Paul Rudd gesehen habe. Den gab's schon.
Und Breckin Meyer.
Das weiß ich nicht.
Roadtrip? Hast du Roadtrip? Ja, da geht's dir wie Eisling zum Beispiel, ein User aus dem Forum. Der hat nämlich geschrieben, Filmtipp von Silke, Frauenfilm und auf Netflix. Super, da bin ich dabei. Hab Clueless jetzt zum ersten Mal gesehen und naja. Ich bin 1991 geboren und kann das 90er-Gefühl...
Selber Jahrgang, exakt selber Jahrgang.
Und kann das 90er-Gefühl des Films nur zum Teil nachvollziehen. Auch war ich nie eine von den coolen Mädels. Wenn ich den Film sehe, bin ich ja doch ganz froh drüber. Scheint ja ganz gut anstrengend zu sein. Aber irgendwie macht es doch Spaß zu sehen, wie Cher aus ihrer nicht existierenden heilen Welt geholt wird, sie anfängt, in der Realität anzukommen und wirklich zu leben. Denn über das Happy End habe ich mich doch irgendwie sehr gefreut. 2 von 5 Sterne bei Letterboxd. Klingt jetzt nicht ganz so hart.
Das klingt 1:1 wie vielleicht war ich das ja.
Meinst du?
Na, ja. Es könnte wirklich 1:1 von mir
stehen. Pass auf, dann vielleicht findest du dich jetzt auch noch wieder in der Aussage von Borsten Hirse. Puh, Silke. Clueless als Hausaufgabe ist schon eine echte Herausforderung. Ich war 1995 schon nicht die Zielgruppe und das hat sich auch mit den Jahrzehnten nicht geändert. Sei es drum, durchatmen, los geht's. Eine quietschbunte Teenie-Komödie mit Dialogen aus der Hölle. Naja. Im Grunde habe ich die ganze Zeit mit dem Kopf geschüttelt. Einmal, weil ich nicht glauben konnte, was ich da sehe und zum anderen, als ich gesehen habe, wer da alles mitspielt. Dann habe ich dann doch unter dem ganzen Zuckerguss ein paar Punkte gefunden, die mir wirklich gefallen haben. Wie sie erfolgreich Mrs. Geist und Mr. Hall verkuppeln, ist schon süß. Auch wenn es völlig aus völlig egoistischen Gründen passiert. Auch dass Cher erfährt, dass ihre sexuelle Belästigung durch Elton niemand interessiert im Angesicht der Nahtoderfahrung von Tai, kann schon zum Nachdenken anregen. Dafür ist der Film auf der anderen Seite aber auch voll mit Aussagen, die aus heutiger Sicht zumindest diskutabel sind. Was bleibt ist, dass Alicia Silverstone verzickt nochmal als kugeläugige, hübsche Highschool-Prinzessin zu 100% funktioniert. Ein wenig enttäuscht war ich, dass nicht ein Aerosmith-Song im Film vorkommt. Das hätte mein Alicia Silverstone-Erlebnis völlig rund gemacht. Meine Tochter dagegen findet den großartig. So viel von mir, ich mach einen Schuh.
Geil. Stimmt, Alicia Silverstone.
Ja, die ist durch die
Aerosmith.
So, jetzt warte, machen wir nochmal einen positiven, also einen richtig positiven. Endlich mal, also Purple Kirby hat geschrieben, endlich mal eine Hausaufgabe, die ich gerne gemacht habe. Clueless gehört zu den Filmen, die ich circa alle 2 Jahre nochmal anschmeiße und mich an allem dort sehr freue. Alicia Silverstone ist das beliebte It-Girl an der Highschool, aber nie unsympathisch. Und da würde ich einsprechen. Ich muss sagen, ich fand die nicht ganz so sympathisch. Mhm. Ja, aber kommen wir gleich zu. Ihre Beziehung zu Paul Rudd ist schön erzählt. Und ich kann teilweise echt noch über einige Gags lachen. Darin sind Donald Faison, Brittany Murphy und Stacey Dash nicht ganz unschuldig. Wird der so ausgesprochen, der Turk aus Scrubs?
Das weiß ich nicht.
Ah, okay. Dazu haben mich bestimmte Elemente immer wieder irgendwie fasziniert. Als junges Mädchen habe ich mir immer den Kleiderschrank von Cher gewünscht, auch wenn ich mit Mode eigentlich nichts anfangen kann. Einfach nur die Möglichkeit, mit einem Computer meine Klamotten auszuwählen, hat mein junges Gehirn implodieren lassen. Klar ist Clueless heutzutage keine wirkliche Offenbarung, war es 1995 auch schon nicht, aber irgendwie löst dieser Film immer ein schönes, warmes, nostalgisches Gefühl in mir aus. Danke, Silke, für diese Hausaufgabe.
Sehr nett.
Aber das muss ich auch sagen. Ich habe den jetzt gestern, ja auch, was weiß ich, 95, ja, wahrscheinlich seit der Zeit, zum ersten Mal wiedergesehen. Und ich finde die nicht sympathisch.
Sie.
Also eigentlich die ganze Clique. Und auch hier Tai, die sie dann dazu holen, die sie halt vom angeblich hässlichen Entlein in die neue Schönheit der Schule und das neue It-Girl der Schule verwandeln. Ich fand, die wird unsympathisch.
Ja, ich habe den kurz nach der Aufgabe, wie lange ist das her? 2 Wochen, 3 Wochen, als Silke das gesagt hat, gesehen. Und davor das letzte Mal auch vor 25 Jahren. Also, für mich ist das jetzt, mir ist ja egal, der Film. Ne? Damals war er mir aber nicht egal, weil ich war Ende der 80er war ich ja in der Highschool auch in Amerika und dann war ich nochmal nach dem Abi auch lange in Amerika. Das ist schon eine Highschool, ne? Also das ist schon, und ich weiß noch, dass die 90er Jahre oder End 80er, 90er Jahre waren extrem geprägt von, wie cool das drüben in den USA ist, ne? Was du da alles machen kannst, wie cool die Schulen sind.
ISDN.
Ja, genau, aber wie cool die Schulen sind, ne, dass es da immer diese Rollenverteilung gab und Sport und das ist ja genau so damals gewesen. Also es gab immer eine heiße und ne, und eine Pipapo, diese ganzen Rollenverteilungen. Ich fand's damals total cool, das weiß ich noch, den Film. Und ich fand Alicia Silverstone auch cool, gut. Ich weiß, was du meinst. Sie ist jetzt keine typische Sympathieträgerin, weil sie schon ganz schön zickig ist.
Und versnobbt. Und eine Gefahr für die Allgemeinheit. Ich meine, die hackt da mit ihrem Jeep ständig durch irgendwelche Vorgärten durch.
Aber das ist ja der Gag, ne? Ich meine.
Ja, aber das ist doch kein Gag. Das ist doch lebensgefährlich.
Ja, aber der überlegte mal, der Witz war, als ich in der Highschool war, mit 16 konnten sie alle Auto fahren. Ich habe mal meinen Führerschein damals beim Footballtrainer gemacht, in 6 Stunden ohne Praxis vorher. 6 Fahrstunden habe ich meinen Führerschein.
Bei deinem wem?
Bei Footballtrainer, weil der wollte, dass ich für die Football hier Kicker bin. Egal, andere Geschichte. Hat nicht geklappt. Aber und du durftest erst mit 21 saufen. Da kannst du dir ja mal vorstellen, was da abgegangen ist die ganze Zeit. Die kommen alle nicht Auto fahren. Die können ja immer noch nicht Auto fahren. Wenn du in L.A. auf der Straße bist, die haben einen 6-spurigen Highway. Hast du mal gesehen, was da los ist?
Ja gut, aber die haben auch diese bekloppte Regelung, dass du auf der einen Spur nur mit maximal, also nicht mit weniger als 2 Personen fahren darfst zum Beispiel. Ja, also
Du
kannst dich natürlich auch selbst beschränken.
Ja, diese Carpool-Lane.
Ja, diese Carpool-Lane so, ja. Und wo ich mal halt so denke.
Ja, nee, aber weißt du, warum die das gemacht haben? Weil jeder allein im Auto fährt. Die wollten die Leute dazu bringen, dass sie Fahrgemeinschaften bilden, damit einfach die Highways nicht verstopft sind, aber so weit.
Ja,
also egal. Was ich sagen wollte ist, damals fand ich den Film cool, jetzt finde ich ihn, der springt mich halt nicht mehr an, weil ich logischerweise einfach auch viel älter geworden bin.
Aber auch wenn jetzt Alicia Silverstone, ne? Die rennt da ja schon teilweise mit echt knappen Röckchen rum. So. Mhm. Und ich muss so denken, nee, so schicke ich doch meine Tochter nicht in die Schule.
Dann geh ich mal an Temperatur an die Schule.
Ja, das macht mir Angst einfach. Es macht mir Angst.
Also der Look ist jetzt nichts, was aus der Zeit gefallen ist. Das
ist ja. Ja, also muss man sagen, man hält sich noch, also beziehungsweise wenn man sich jetzt das so anschaut, gerade heutzutage, ne, da laufen sie ja auch mit diesen abgeschnittenen oder diesen drei, was ist das, 6/8 Hosen rum oder keine Ahnung. Da gab es ja auch so ein paar Auftritte von dem entsprechenden Kleidungsstil in diesem Film, der jetzt heute schon gewisse Parallelen aufweist.
Yeah.
Also so fernab von heute ist das eigentlich gar nicht
Aber mehr. Ich finde, es gibt ja so viele Highschool-Romcoms, ne, die ich echt groß, die ich immer noch feiere, ne? So Can't Buy Me Love, 16 Candles, ne? Das sind alles so Filme. Molly Ringwald war ja sozusagen die Queen der Teenager-Highschool-Romcoms. Aber Clueless hatte da schon eine andere Art, ne? Also das war jetzt, aber wie gesagt, ich fand's cool, dass Silke das gesagt hat, weil ich den überhaupt nicht mehr so auf der Uhr hatte. Ihn mir dann aber nochmal anzugucken, hat mich schon ein bisschen angestrengt, aber das liegt einfach auch daran, weil ich definitiv einfach komplett raus bin aus dieser Gruppe, aus dieser Zielgruppe. Ne? Schule ist für mich schon so lang, ich bin länger raus aus der Schule, als ich jemals drin war. Und das soll was heißen.
Ja, ich würde noch mal hier 1-2 Stimmen vorlesen. Hellfox hat zum Beispiel geschrieben: Ich muss zugeben, ein wenig mit dem Gedanken gespielt zu haben, diese Kino-Plus-Hausaufgabe zu skippen. Clueless schrie jetzt nicht unbedingt nach einem Rewatch. Da hängen keine großen Erinnerungen oder Erwartungen dran für mich. Möglich, dass der Scrubs-Rewatch-Podcast und die Gelegenheit, eine frühere Donald, heißt der Faison? Faison?
Hast du eben gesagt.
Faison-Rolle noch mal zu betrachten, dann am Ende den Ausschlag gegeben hat. Tatsächlich fand ich das auch überraschend. Das war für mich, der war für mich so ein Highlight. Weil der halt immer so echt auch völlig deplatzierte Sprüche gebracht hat. Aber ich fand's gut. Gerade auch mit diesem typischen 90er-Jahre-Synchro-Sprech, der wirklich auch möglichst cool sein sollte und naja, inzwischen halt alles andere ist. Angesichts der niedrigen Erwartungshaltung, gerade mit Silkes Äußerungen im Hinterkopf, war ich doch positiv überrascht. Das qualitative Highlight bleiben sicherlich die ruhigeren Momente zwischen Josh und Cher. Aber die unterhaltsamen Dialoge sind besser gealtert, als ich erwartet hätte, und tragen mich durch den Film. Durch die soliden Leistungen von Rudd, Silverstone, Faison und der großen Menge T-Shirt-reife Zitate, zuzüglich eines halben Sterns durch die Nostalgiebrille, bleibt der Film für mich eine 3,5 von 5.
Oh.
Alles darunter würde ich wohl auch eine Debatte mit Cher auslösen.
Okay.
Ich muss sagen, ich war so ein bisschen enttäuscht, dass der Film ist ja von Amy Heckerling. Die hat Fast Times at Richmond High gemacht. Ich glaube, ich stehe im Wald, heißt der, glaube ich, auf Deutsch. Ja. Ne? Und ich fand es dann ein bisschen schade, dass Amy Heckerling sich so ja doch schon stark kopiert hat oder nochmal selbst zitiert hat. Der Brecken Meyer, das ist dieser Skater, einer der Kiffer-Typen, in den sich da ja dem Ty dann irgendwann verguckt oder verknallt. Der wirkte halt wie so ein junger Spicoli aus Fast Time.
Stimmt.
Also at Richmond High, so, ne?
Stimmt.
Also, Spicoli, falls du den Film nicht gesehen hast, Spicoli ist halt so ein Kiffer-Dude, so der, hey, man, what's up, man? Und den hat damals Sean Penn gespielt. Es war eine seiner ersten Rollen. Und der war halt, der wurde halt fast schon Kult, die Figur, ja? Und es ist erstaunlich zu sehen, dass halt diese Kifferfigur oder diese Surfer-Dude-Figur, die wurde ja schon über so viele Komödien und andere Highschool-Filme und was weiß ich getragen und gebracht. Und dann kommt Amy Heckerling, die diese Figur, sag ich mal, ins Leben gerufen hat und überhaupt erst ermöglicht hat oder mitermöglicht hat und geht jetzt hin und baut sie halt nochmal in diesen Film ein. Genauso wie ein paar andere Figuren, die schon irgendwo deutliche Anleihen an Fast Times at Richmond High haben. Fand ich ein bisschen, hat mich ein bisschen enttäuscht. Und ich muss sagen, ab der Minute, also so ab dem dritten Akt, finde ich, ist der Film für mich völlig uninteressant geworden. Also ich fand das alles nicht mehr so spannend. Wo andere Highschool-Filme so immer noch auf diese, weiß ich nicht, auf den Abschlussball hinauslaufen oder auf irgendeine Competition, da läuft dieser Film einfach so aus.
Ja, stimmt. Stimmt, hast recht, der hat nicht so ein richtiges Ziel dann, ne?
Genau, der hat nicht so ein richtiges Ziel.
Aber ich meine, sie macht das schon gut, wie sie da spielt, ne? Geredet.
Hier, er da war das.
Ja. Hm? Ja.
Naja, komm, einen machen wir noch von Morissa, der geschrieben oder die oder der geschrieben hat. Nee, er hat, glaube ich, geschrieben. Es sind die 90er und das sieht man. Obwohl sich ein Großteil des Films in der Upper Class abspielt, schreit der Film einfach nach allem aus diesem Jahrzehnt. Outfits wie in Beverly Hills 90210, der Beginn der Handys und PCs, die Autos sind natürlich ein grandioser Soundtrack. Nee, die Autos und natürlich ein grandioser Soundtrack. Über Radiohead, No Doubt, den Mighty Mighty Boss Stones und den Cranberries gepaart mit vielen älteren Balladen. Stimmt, die Musik ist tatsächlich echt präsent in diesem Film, oder sehr präsent. Guck dir das mal an. Das ist doch nicht lustig. Die hat das Auto kaputt gemacht.
Ja.
So.
Das ist lustig.
Ein Film, der mich in der Zeit zurückversetzt und trotz all dem Kitsch und Schnulz durch viel Witz und Esprit sehr zu gefallen weiß. Amy Heckerlings Filme sind nicht immer mein Fall. Hier hat sie aber auch nach über 20 Jahren noch meinen Geschmack getroffen. Frau Silverstone ist auch heute noch zuckersüß und viele Jungstars fanden hier einen Karriereeinstieg. Das darf nicht unerwähnt bleiben. Super.
Gute Hausaufgabe.
Ja, jetzt müssen wir erstmal gucken, was wir als nächstes machen. Aber das machen wir nächste Woche. Den Stress will ich mir heute nicht geben. So, aber was ich euch geben möchte, sind eine DVD und eine Blu-ray. Wir hatten vor einiger Zeit ja hier die Trailerpremiere vorgestellt von Rapunzels Fluch. Der, ja, nächste Horrorfilm von einem treuen Zuschauer namens David Brückner oder Ghost Pictures. Und die kommen jetzt, oder sein Film hat jetzt Premiere gefeiert. Er kommt jetzt tatsächlich sogar noch mal kurz ins Kino, beziehungsweise ins Autokino. Ab heute ist der 6.8. Ab heute ist er in einigen Autokinos in Deutschland zu sehen. Hatte jetzt vor kurzem seine Premiere gefeiert. Und ich habe mir sagen lassen, ich war nicht auf der Premiere, ich habe mir sagen lassen, Rocket Beans und wir stehen im Abspann. Ach. Das fand ich sehr nett.
Oh, das ist ja cool.
Das fand ich sehr nett. Das hat mich sehr gefreut. Und als kleines Dankeschön, dass wir den Film hier so ein bisschen gefeatured haben und dass die Premiere auch so ganz gut verlaufen ist und auch wohl dass die Resonanz eigentlich ganz cool ist, hat uns David erlaubt, hier eine Blu-ray und eine DVD zu Rapunzels Fluch zu verlosen. Wenn ihr Bock habt, dann klickt einfach auf diese URL, die jetzt noch im weiteren Verlauf der Sendung unter dem Video auftauchen wird. Und ja, wir werden dann euch Rapunzels Fluch auf DVD und Blu-ray zukommen lassen. Ihr müsst natürlich gerne angeben, was ihr haben wollt. Ob ihr eine DVD haben wollt oder eben eine Blu-ray. So, Und dann habe ich noch eine kleine, einen kleinen Veranstaltungshinweis. Das fand ich nämlich ganz sehr nett. Ein Mann namens Heiner hat uns unter anderem, ja, nimm mal die hier, hat uns unter anderem mehrere Motive von seiner Ausstellung Masters of the Movieverse geschickt.
Ah, cool.
Ja, die findet jetzt am 5.8. in der Paul-Rosen-Straße 4 statt, ab 19 Uhr. Und da kann man sich verschiedene Motive, Film-Mix-Ups und Variationen von Postern und so weiter, das fand ich halt auch echt geil. Das The Thing.
Das ist cool. Sehe ich von hinten auch.
Ja, ey Heiner, ich hoffe, du findest einigen Andrang. Ich versuche auch mal vorbeizuschauen. Ab 19 Uhr geht's los. Ich hoffe, das ist aber dann auch zu anderen Uhrzeiten nochmal erreichbar. Vielleicht, wenn ihr Bock habt oder so, ich würde da gerne mal hingehen.
Ja, cool.
Ausstellungseröffnung. Ich halte es nochmal hier in die Kamera, kann man einen Screenshot machen.
Das ist voll süß.
Ich mache einen Screenshot hier. Das nächste Nähe.
Ja. Ab dem, also seit gestern, oder? Ja. Oder ist heute der 4.? Ja,
nee, seit gestern.
Seit gestern ist es jetzt geöffnet. Und ja, wer hier aus Hamburg oder aus der Umgebung kommt, kann ja gerne mal hingehen.
Wie ist es das da? Das erkenne ich von hier aus.
Das ist glaube ich, meiner Ansicht nach Flucht ins 23. Jahrhundert. Aber ich bin nicht hundertprozentig sicher.
Weil das ist Sie leben, ne? Das steht ja unter.
Das ist Sie leben, genau. Hier, wie heißt der Film mit Michael York? Das ist.
Ah!
Ist der das?
Michael York hat immer die geilste Frisur aller Frisuren gehabt. Ja, obwohl, er hatte eigentlich keine Frisur. Es war einfach nur.
Es waren Haare, die hingen irgendwie runter. So, warte mal, wie hieß der denn? Ich meine, das ist der. Gut, mach ich gleich. Wir gehen einmal kurz in die Werbung und schauen uns danach, glaube ich, noch ein paar Trailer an, oder? Mhm. Oder habt ihr noch irgendwas Spezielles auf dem Herzen?
Nee, ich muss nur gleich los.
Alles klar. Steven muss die Kinder abholen, deswegen machen wir jetzt einmal kurz Werbung. Und melden uns gleich mit ein paar Trailern zurück. Hallo und herzlich willkommen zurück zum großen Finale hier bei Kino Plus. Ihr habt nichts mehr auf dem Herzen, weil ich habe, glaube ich, auch alles abgearbeitet.
Das ist verrückt.
Nee, ich finde, aber wir hatten eine.
Wir haben ganz wichtige Themen
heute schon besprochen. Ich habe Bock auf Trailer.
Ja, dann gucken wir uns jetzt mal als kleinen Ausklang und als Einstimmung auf, was da kommen mag in Zukunft, ein paar Trailer an. Das ist zum Beispiel ein Film, der läuft demnächst auf dem Fantasy Filmfest. Und ihr müsst mal drauf achten, dort spielt ein Mann mit, den mögen wir alle ziemlich gerne. Aber er sieht doch sehr anders aus, als wir ihn zuletzt gesehen haben. Und das ist die Tochter von Phil Collins übrigens.
Ja. Lily. Ach, den Trailer habe ich gesehen. Na, und jetzt den Mann meinst du?
Who are you?
My name is Morgan Warner. It's my life after all these years.
What do you mean years?
Your dad left me to you. That's quite the inheritance.
Is everything okay?
Morgan, Warner, ring a bell?
We met so many people.
A lawyer, a banker, and a politician. Quite the family.
Does any daughter really know her father?
He was a bad husband.
You're lying.
And a worse father.
Shut the hell up!
Are you a good person, Lauren? Let me go. That's what a good person would do.
Where's my dad hiding?
Nothing that can harm you. Are you okay?
I'm fine.
Must have been hard. Trying to please him, rebel against him at the same time.
No more games. What happened between you and my dad?
You will know the truth.
No, it's ice.
I can't afford to make the slightest mistake.
You and dad were lying to me. You said...
Stop asking questions you don't want answers to.
Family comes first.
Why do you have any of this?
Das ist zu viel.
Na, es zeigt ja nur Sachen, die wir vorher schon gesehen haben. Kriegen wir keine neuen Infos mehr.
Dieser Chase Crawford, ist das der aus The Boys? Ist der Inheritance.
I want my
das sieht aber cool aus.
Ich finde, sie sieht aber echt gut aus.
Ich muss mir jetzt nur eine Frage stellen anhand des Trailers. Also sie geht in diesen, sie entdeckt diese Luke im Waldboden. Mhm. Ja? Wahrscheinlich auf dem Anwesen ihres eigenen Hauses oder auf dem Grundstück ihres Anwesens. Und sie geht da runter und sie findet diesen Mann im Keller. Mhm. Ja? Warum lässt sie ihn die ganze Zeit in dem Keller?
Ja, wahrscheinlich hat ihr, irgendwas hat das ja mit ihrem Vater zu tun, habe ich verstanden.
Ja.
Und ich meine, weil sage ich das jetzt? Weil ich dachte gerade, wenn ich in ihrer Situation wäre und ich wüsste, dass mein Vater da jemanden gefesselt hat, wem würde ich da erst mal glauben? Dann würde ich ja erst mal glauben, dass mein Vater da durchaus einen Grund für hatte, oder? Oder nicht? Da kommt ja auch draußen, was der mir erzählt.
Ich finde, das ist eine berechtigte Frage, aber ich weiß nicht, ob das eine berechtigte Frage für den Film ist.
Ja, gut, wenn es die berechtigte Frage für den Film ist, die den Film ruiniert, ist es natürlich doof. Ja, wenn es einen guten Grund dafür gibt.
Also Nummer eins, ich gehe nicht auf Grundstücke und finde eine Luke und gehe dann runter alleine und mache wieder das Licht nicht an, ohne jemanden dazu zu holen, der mir hilft. Falls da unten jemand angekettet ist, der keinen Bock auf mich hat. Ich glaube, da muss es ja zwischen, sie findet ihn und läuft raus und kommt allein wieder.
Da ist ja was passiert, denke ich mal.
Da muss, hoffentlich passiert ja was, weil sonst ist nämlich echt, weil wenn du jemanden angekettet im Keller und du siehst mit langen Haaren, der aussieht wie Simon Pegg, würde ich erstmal Variety und Hollywood Reporter anrufen.
Aber vermisst die einen Star?
Genau.
Nee, aber, ne? Du stellst fest, dein Vater hat jemanden in so einer Waldbunkerluke da angekettet. Ja. Lässt man den nicht frei?
Kommt doch an, was er mir erzählt.
Und aber ich höre auch, wie Antje gesagt hat, also es scheint ja so, dass das Verhältnis zwischen Lily Collins und ihrem Vater
nicht das Beste ist.
Nicht das Beste ist, aber in einer extremen Abhängigkeit. Ne? Der scheint ja tot zu sein. Sie hat das alles inherited. Sonst würde ich, ne? Also. Ja. Und vielleicht gibt es da Regeln oder vielleicht hat sie gesagt, wie Antje meinte, er hat einen Grund, den Mann im Keller.
Ja, und sie hat dann auch einen Grund, diesen Mann im Keller weiterhin festzuhalten.
Genau.
Ja.
Da steht es im Testament oder so.
Aber ja, genau, das ist so der letzte Wille.
Ich vermache dir einen Mann.
Behalt ihn im Keller.
Genau.
Das schreibe ich in mein Testament.
Dass
auf deinem in deiner Wohnung
soll ich weiter im Keller gehalten werden.
Nee, ich.
Du.
Genau.
Warum?
Du vererbst mich. Nee, das macht ja keinen Sinn in meinem Testament.
Jetzt sind wir ganz aus der Keller.
Ich erbe dich in deinem Testament. Ja.
Gut. Du erbst mich in meinem Keller.
Ja.
So.
Genau.
Und Antje muss sehen, was dann passiert.
Ja. Mach weiter. Gib uns
ich
noch
muss
ein.
Dann die Luke aufmachen und gucken, was ich mache.
Ach ja, stimmt hier.
Oh, wo wir schon wieder bei den beiden
Truth Seekers.
Wo wir schon bei Simon Pegg sind, ne? Bald bei Amazon. Ancient Magic. Könnte wie Ghost Stories lustig werden, oder?
Mhm. Ja.
Also in etwas lustiger.
Ich mag die ja total gerne, die beiden. Zusammen.
Hey, did you steal one of my digestives?
No.
Welcome, Truth Seekers, to the Truth Seekers channel.
Ach, das gucke ich.
Ja,
da habe ich Lust drauf.
Ich bin auch sold.
I'll see you on the other side.
Man sollte sich, glaube ich, kein Spaced erhoffen. Aber das macht schon Laune, was man so bisher sieht.
Ich habe das Gefühl, Amazon Prime-Serien sagen mir auch mehr zu als Netflix-Serien.
Ich muss sagen, in letzter Zeit tendiere ich auch mehr in andere Streaming-Anbieter-Serien als bei Netflix.
Weil da habe ich zum Beispiel dieses Upload geguckt, das hat mir sehr gut gefallen.
Ja.
Mhm. Aber ich habe immer das Gefühl, da ist ein bisschen mehr dahinter.
Ja.
Ne? Upload, da habe ich so ein paar Schwierigkeiten mit gehabt, aber das muss ich auch noch fertig gucken.
Was? Hat hast du noch gar nicht?
Okay. Nee, das war zu einem Zeitpunkt, da kamen Space Force und Upload so parallel, habe ich das irgendwie geguckt.
Aber das finde ich,
Ja. Haben wir noch was? Gib mir den brutalen. Den will ich noch. Schon wieder Amazon.
Oh, den will ich sehen. Das ist nämlich auch ein Amazon. Wait, who the hell? Dark! Super. Okay, roll call. Duncan McDonald.
Yeah! Dean Gibson. DJ Beetroot.
Can I have your real name?
Just that third one down there. William de Beauvoir.
William de Beauvoir. Oh. What did you tell him?
Told him to go fuck himself.
Oh, nice.
Who are you?
Ian.
This
I'll
is
meet you at the campsite at 6 p.m.
Be careful, you don't want to get lost in the highlands. There's danger everywhere.
Hello, boys!
Is that the Duke of Edinburgh?
Run! He nearly killed us!
We got your weapons.
We're doomed.
I'll make a bomb.
First explosion. Yeah, the whole point of a bomb.
Mr. Kaleo!
I've never seen a murder before. I'm homeschooled.
Ist das der junge Mann aus Dunkirk und Killing of a Sacred Deer?
Ich weiß nicht. Fucking invincible.
Your generation, you're always complaining, always saying you are the victim.
Fuck off, Granddad!
We have to stop them.
Yeah,
nee, ist er nicht.
You won't get away with this.
We always do.
Let's finish this.
Holy shit!
Ach, das ist... Ah, okay.
Nothing ever happens. In the Highlands.
Ich finde ihn super.
Ich glaube, der hatte mal einen anderen Titel. Ich glaube, der hieß mal Boys in the Wood.
Boys in the Wood?
Boys in the Wood, ja. Den haben sie, glaube ich, geändert, weil ich meine, ich kenne dieses Bild mit dem Jungen mit dieser Tierpelzmütze. Ja. Das war irgendwo auf bei Sieges im Katalog, als wir letztes Jahr da waren. Und da hieß der, hatte der noch einen anderen Titel. Aber ich habe richtig Bock drauf.
Ja.
Richtig Bock drauf. Der lief da, glaube ich, in einer Midnight Madness und da wird es dann nicht umsonst gewesen.
Oh, okay. Mhm.
Haben wir noch Zeit für einen? Kriege ich jetzt meinen Psycho Gorman? Kriege ich nicht. Warte.
For every child there is one time. One adventure. Psycho.
Ja, Psycho Gorman. Da habe ich Bock drauf. Kommt auch beim Fantasy Filmfest. Und ich. Ich befürchte, es wird keine Blutparty, aber.
Nein.
Es ist immerhin schön schleimig. Naja, sieht doch ganz gut aus.
Jetzt. Den werde ich wohl eher nicht gucken.
Ach komm, Antje. Das sind die Freuden des einfachen Horrorfans, die hier.
Rated R. Psycho Gorman. Geil.
Gehen wir da rein?
Ja.
Komm, das ist
da gehe ich immer dir rein. Das, sowas kann ich gucken.
Geil. Geil. Antje, kommst du mit?
Hm? Ja, na gut. Ja. Ich komme mit.
Cool. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute hier wart
und vielen Dank
hier
auch.
Hierbei geholfen habt. Vielen Dank da draußen fürs Zuschauen. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns nächste Woche. Da haben wir unter anderem Bada Binge und ich glaube, ich kann schon anteasen, dass wir es live machen und ein ja sehr gern gesehener Gast da sein wird. Und ansonsten steht einiges an bei uns, ne? Aber da dürfen wir noch nicht so viel zu sagen und dementsprechend habt ein schönes Wochenende.
Bleibt gesund.
Bleibt gesund.
Tschö.
Wenn ihr Bock habt, geht ins Kino. Ansonsten schaut alle möglichen anderen Filme irgendwie, irgendwo.
Es gibt momentan, ehrlich gesagt, es gab nie einen besseren Zeitpunkt, um ins Kino zu gehen. Ich war jetzt zweimal da. Es ist natürlich wenig los. Aber die Leute, die da sind, haben richtig Bock. Und deshalb entsteht trotzdem eine Stimmung. Ich habe einmal Waves gesehen und einmal The Gentleman. Und es war sehr...
Ich muss auch
war,
sagen,
als wäre es voll.
Ich muss auch sagen, ich war jetzt so 2-3 Mal im Kino und es war ein angenehmes Gefühl. Weil auch mal so danach irgendwie hat man noch mal irgendwie auch einfach mit Leuten, die man nicht kannte, sich unterhalten, so. Weil die halt gesagt haben, oh, hier, wie fandst du es und so und keine Ahnung. Also es war echt, war angenehm.
Mach ich.
Cool. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/kinoplus.